Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir darüber. Hallo, willkommen zurück zu Nachholspiel Folge 41. Wir sind hier noch ganz berauscht vom Mai Tai. Dieser Monat geht unter die Haut.
Nee, der Monat, der knallt, hast du gesagt.
Ja, aber das wäre jetzt
Mai Tai geht ja nicht unter die Haut.
Ja, wir sind ja berauscht. Das war ja quasi.
Oh, ja. Ich hätte jetzt einfach den Monat der Entscheidung genannt.
Hat jetzt super funktioniert mit meinem sehr innovativen Intro. Aber dieser Monat ist tatsächlich an Spannung, an Dramaturgie nicht zu übertreffen, weil einfach in jeder Folge bisher Tränen geflossen sind, Freudentränen, aber auch die bösen Tränen. Und wir werden heute ein weiteres Spiel besprechen, das in die Geschichte eingegangen ist und über das heute immer noch mit großem Erstaunen gesprochen wird, was einfach so viele Menschen damals mitgerissen hat und uns natürlich heute auch. Aber wir sind bei Nachholspiel. Ja, Olli, wie kann man es sagen? Es hat sich was verändert, oder?
Es hat sich was getan, genau. Wir waren in der vergangenen Folge, in der über Borussia Dortmunds Champions League Triumph 1997 waren wir zu zweit. Da waren nur Hans und ich da, denn wir hatten es ja gesagt, Daniel hatte sich ja dann entschieden, dass es vom Zeitaufwand nicht mehr ganz hinhaut, deswegen waren wir ja nur noch zu zweit. Jetzt haben wir aber, ich will nicht sagen Zuwachs, doch Zuwachs kann man schon sagen, Zuwachs bekommen. Mario, herzlich willkommen.
Hallo Mario.
Vielen, vielen Dank. Ich weiß noch nicht genau, ob ihr euch damit einen Gefallen getan habt, aber es ist schön, dass wir mal wieder mehr miteinander zu tun haben. Wir kennen uns ja schon eine ganze Weile.
Ja, wir haben eben gerade schon vor der Aufnahme drüber geredet. Mario, Hans und ich haben 2012 am 1. April zusammen bei Sky angefangen.
Also ich war schon da, ne?
Du warst als Praktikant schon da und hast dann eine Festanstellung bekommen und Mario und ich kamen dazu.
Und eins muss ich gleich mal am Anfang sagen, ja. Olli wusste noch, was Hans anhatte.
Ich wusste sogar noch, was Hans damals anhatte.
Das fand ich eben sehr unheimlich. Diesen Pullover muss ich nachher im Schrank suchen, ob es ihn noch gibt.
Ob er dir noch passt, ich weiß es nicht.
Aber es war damals wirklich für mich total erfreulich, dass da viele neue Leute reingekommen sind, denn ich war, glaube ich, der erste oder einzige Praktikant.
Du warst der erste Praktikant damals, hast du erzählt, ja.
Und es kamen weitere unerfahrene und motivierte Kollegen dazu. Und
motivierte oder unmotivierte? Was hast du gesagt?
Motivierte, glaube ich. und daraus ist eine große Freundschaft gewachsen. Und umso schöner, dass wir jetzt Mario auch hier in dieser geschichtsträchtigen Nachholspielrunde begrüßen dürfen.
Ja, und das Gute ist natürlich, also ganz generell ist schön, dass Mario jetzt dabei ist. Aber bei der heutigen Folge, es geht um das Wunder von Istanbul, das Champions League Finale 2005 zwischen dem AC Mailand und dem FC Liverpool. Da kann Mario ganz besonders viel dazu beitragen, denn das werden wir im Laufe der heutigen Folge merken.
Er hat damals auch mitgespielt.
Man nennt ihn auch Shevchenko. Nein, das werden wir in den nächsten Minuten und auch in den nächsten Wochen und Monaten, werdet ihr das zu Hause vor allem merken. Mario tut immer so bescheiden, aber der Mann kennt Gott und die Welt und deswegen hat er es heute auch möglich gemacht, dass wir
Cristiano Ronaldo gleich begrüßen
dass
dürfen.
Wir Leute hier zuschalten können heute und auch hoffentlich in den nächsten Sendungen und Folgen, die alle wirklich zur Fußball-A-Prominenz gehört haben. Mario, den werdet ihr vielleicht schon mal gehört haben, wir haben ihn schon auch in einer unserer vergangenen Folgen erwähnt, der uns Martin Tyler organisiert hat, die englische Kommentatorenlegende. Und wie gesagt, heute Mario, schon mal vielen Dank. Wir werden viele weitere prominente Stimmen heute mal hören.
Du hast gesagt, die ersten drei Gäste sind für umsonst und dann wird's teuer, oder?
ja, genau. Dann schauen wir mal, was die Portokasse von Nachholspiel so hält.
Du bist jetzt Teil des Ganzen, Mario. Mach keine Witze über unser Geld.
Ich bin auf dem Weg hierhin schon geblitzt worden. Also, bei mir hört's auf mit dem Geld.
Ja, denkbar schlechter Auftrag.
Geht hier gut los. Also, wir machen mal eine kleine Quizfrage zu Beginn. Wir kennen ja jede Menge Spieler, die 2005 auf dem Platz standen. Was meint ihr denn, wer ist, oder sagen wir es mal so, wer ist für euch der Held dieses Finales? Da gibt's ja mehrere Kandidaten. Hans, fang du doch mal an. Ich sag gleich, warum ich das frage und warum auf meinen Helden wahrscheinlich niemand von euch gekommen wäre.
Aus deutscher Sicht sagt man sofort Didi Hamann, der damals in der Halbzeitpause eingewechselt wurde. Und ehrlich gesagt ist das für mich auch so das prägende oder die prägende Erinnerung an dieses Spiel, dass mit Hamann die Wende kam und Hamann eben im Mittelfeld mit seiner, wie Marcel Reif im Spiel sagte, Weißbierruhe dann zugesehen hat, dass einfach jeder Angriff mit Besonnenheit und durchdacht einfach vorgetragen wird. Deshalb ist Didi Hamann für mich der Held.
Mario?
Ich muss ein bisschen überlegen. Klar, Hamann liegt nahe, aber ich glaube, es ist Steven Gerrard. Auch Marcel Reif hat das häufig gesagt, große Spiele werden von großen Spielern entschieden. Ich will nicht sagen, dass er das alleine entschieden hat, natürlich. Wir wissen ja, wie es am Ende ausging und so, aber er ist schon einer der Größten, die der Verein halt jemals hatte. Und das war somit das größte Spiel, das der Verein jemals hatte. Und Stichwort zweite Halbzeit, wir kommen ja nachher drauf. Also Steven Gerrard war schon ganz groß.
Mein großer Held ist Fernando Morientes. Und jetzt werdet ihr denken, hä, wieso das genau, Hans? Dein wie immer fragender Blick. Fernando Morientes hat damals nicht gespielt, war aber im Kader des FC Liverpool. Der wechselte nämlich im Januar
von Real
zu Liverpool, hatte aber für Real schon gespielt, deswegen war er nicht spielberechtigt und hatte vor dem Spiel beim Aufwärmen und in der Kabine Luis Garcia, dem Offensivspieler von Liverpool, gesagt, fass den Pokal nicht an. Das ist ein Fluch, fass den Pokal nicht an, denn wenn du den anfasst, geht's nicht gut aus. Es ist noch nicht unser Pokal. Und dann sieht man am Anfang des Spiels, wie beide Mannschaften aufs Feld gehen. Und ich glaube, es waren Kaká und noch so ein, zwei Milan-Spieler, die den Pokal eben berührt haben. Und vom FC Liverpool keiner. Und Fernando Morientes, der hatte vorher, der muss es ja wissen, der hat vorher mit Real Madrid schon dreimal die Champions League gewonnen. Immer mit einem Jahr Abstand, witzigerweise. Also sie haben es ja damals auch nicht hinbekommen, den Titel zu verteidigen. Aber immer mit einem Jahr Abstand hat er eben dreimal diesen Henkelpott gewonnen. Und er weiß also, worum es geht. Und er hat jetzt vielleicht nicht den größten Anteil am Triumph. Aber ich fand das eigentlich eine ganz witzige Geschichte, weil die bis zu dieser Vorbereitung auf die Folge heute kannte ich das gar nicht. Mir war nicht mal bewusst, dass Morientes bei Liverpool gespielt hat. Also weder in der Saison noch überhaupt. Morientes ist für mich immer Real und auch ein bisschen Monaco, wo er ja ein Jahr vorher, also 2004, gegen Porto das Champions-League-Finale verloren hatte. Deswegen dachte ich nur, ich teile mal diese...
Aber glaube im Fußball, da gibt es ja ganz viele, viele spannende Geschichten.
Ja.
Also auch teilweise absurd. Ich denke jetzt auch so ein bisschen ans Tennis. Du bist ja auch ein riesen Tennis-Fan, Mario. Und Rafa Nadal, der dann seine ganzen Trinkflaschen immer ausrichtet und keiner darf denen zu nahe kommen.
Vielleicht ist was Spanisches.
Wisst ihr was? Boris Becker sagt das immer, dass häufig Tennisspiele entschieden werden beim Gang auf den Court. Und in dem Fall war es ja auch so, oder? Ich weiß nicht, ob es darum geht, dass man immer den Pokal anfasst, aber vieles wird da schon entschieden. Also.
Aber es hat vielleicht auch so ein bisschen was damit zu tun, dass Liverpool der krasse Außenseiter war in diesem Spiel. Und ich glaube, es gab schon viele in der Mannschaft, die einen heiden Respekt vor Milan hatten und sich vielleicht in dem Moment dachten, ey Leute, das kann vielleicht im Nachhinein komisch aussehen, wenn wir heute auf die Mütze kriegen, aber davor alle den Pokal anpacken.
Ja.
Bescheidenheit, die sich ausgezahlt hat.
Dann, Hans, du hast es gerade schon gesagt, Liverpool, krasser Außenseiter. Warum das so war, ich würde mal sagen, ich zeige euch mal ganz kurz den Weg ins Finale auf von den beiden Mannschaften. Reden wir mal erstmal über den FC Liverpool. Die mussten in der Saison sogar in die Quali, in die Champions League Quali, sind da in der dritten Runde eingestiegen, haben gegen den Grazer AK sich durchgesetzt, 2-0 und 0-1, also jetzt auch nicht so richtig souverän, ehrlich gesagt, mit 2-1 insgesamt, also weitergekommen. Liverpool war nicht so richtig gut in der Gruppenphase, dort gegen Monaco, gegen Olympiakos und gegen Deportivo La Coruña. La Coruña übrigens auch so eine Mannschaft, die teilweise richtig geil war und heute sind die überhaupt noch in der ersten Liga?
Roy Mackay kam noch von La
Coruña. Ja, die hatten ein paar richtig geile Stürmer. Jetzt überhaupt nicht mehr zu sehen. Jedenfalls gegen diese drei Mannschaften, Monaco, Olympiakos und La Coruña, in 6 Spielen nur 3 Siege geholt. Finde ich jetzt nicht gerade sehr souverän. Und das Ganze sehr minimalistisch. Die haben in 6 Spielen 6-3 Tore gesammelt. Sind dann auch nur weitergekommen wegen des besseren Torverhältnisses. Waren Zweiter, punktgleich mit dem Dritten und hatten aber das bessere Torverhältnis. Vor allem wegen der weniger kassierten Tore sind sie dann weitergekommen. Bei Milan sah das etwas souveräner aus. Milan wurde Gruppensieger in einer Gruppe mit dem FC Barcelona, Schachtar Donetsk und Celtic Glasgow. Und Milan, damit verbindet man ja natürlich vor allem die gute Defensive. Wenn ich nur so an Maldini und Nesta und Jaap Stam, kommen wir ja gleich im Finale auch noch zu, wenn ich an die denke. Sie haben auch, genau wie Liverpool, nur 3 Gegentore in 6 Spielen gesammelt. Ja, für Liverpool war es zu dem Zeitpunkt das 6. Champions League Finale, stimmt ja nicht ganz, sondern Europapokal der Landesmeister. Liebe Nerds zu Hause, wenn ich jetzt vielleicht mal aus Versehen Champions League sage, wenn es um die 70er geht, es tut mir leid. Ihr könnt gerne nochmal in unsere Folge 8 war es, glaube ich, als wir über die Gründung der Champions League geredet haben.
Also Hate und ja, beleidigende Post jetzt nur noch an Mario, bitte. Wir werden am Ende noch die E-Mail-Adresse durchgehen.
Also, und es war für den FC Liverpool das erste, ich setze es mal ins Anführungsstrichen, Champions League-Finale seit 1985, seit der Heysel-Katastrophe. Darüber hatten wir jetzt ja auch schon ein paar Mal geredet. Da wurde ja der FC Liverpool für mehrere Jahre international gesperrt. Deswegen war das Ganze natürlich auch noch was Besonderes. Könnt ihr euch noch an dieses UEFA-Cup-Finale erinnern, was 2001 Liverpool gewonnen hat?
Alaves?
Ja, ja, gegen Dortmund. Mega geil.
In Dortmund.
In Dortmund, genau.
Ja, was war das, so ein 5-4 oder so?
5-4 nach Verlängerung. Ja. Und Markus Babbel hat das erste Tor gemacht für Liverpool. Das ist übrigens so witzig, ganz kurzer Exkurs. Didi Hamann hat mal gesagt, Markus Babbel, Superspieler, ist leider immer ein Jahr zu früh gegangen. Ich glaube auch, er ist bei den Bayern gegangen, irgendwie 1 oder 2 Jahre bevor Bayern Champions League Sieger wurde. Ist bei Liverpool gegangen, kurz bevor die Champions League Sieger wurden.
In Australien ist er auch zu früh gegangen.
Ja. Aber es ist so ein bisschen, also ich verbinde Markus Babbel immer mit Liverpool und Bayern, aber bei beiden großen Triumphen war er halt nicht zugegen.
Ich habe ihn einmal im Urlaub getroffen, aber ich glaube, da ist er nicht zu früh gegangen.
Ja, seht ihr, genau deswegen ist Mario da. Der trifft dann auch mal Markus Babbel im Urlaub. Ich frage jetzt gar nicht weiter nach Details.
Kevin Hourani war auch da, kein Scherz. Genau.
Wir haben das übrigens, Mario, für dich zur Info. Wir haben das in den vergangenen Folgen manchmal so gemacht, wenn wir nicht ganz jugendfreie Anekdoten hatten, dann konnten uns die Leute per Instagram schreiben und dann haben wir denen das dann noch gesagt. Vielleicht mal so ein Gedanke für die Zukunft.
Das war
so ein kleines Bonusmaterial.
Hab's mir gemerkt.
Hans, du hast es gesagt, Milan dann eher der Favorit. Allein Maldini hatte zu dem Zeitpunkt schon 4 Titel gesammelt in der Champions League. Clarence Seedorf, ja, ich glaube, der einzige Spieler, der 3 Champions League-Titel mit 3 verschiedenen Vereinen hatte. Also
bei Maldini ist es auch krass, ich habe das mal nachgeschaut. Der ist so gesehen auch in 3 Jahrzehnten, glaube ich, Champions League-Sieger geworden. Weil einmal noch in den 80ern, 90er. Und dann eben 2000, also in den 2000er Jahren.
Ja. Wenn man die gesamte Familie anschaut, kommt man wahrscheinlich auf ein Jahrhundert.
Stimmt.
Mit Vater
sein
und Sohn.
Genau, ja. Sein Sohn ist ja jetzt auch im Kader von AC Mailand, hat glaube ich im vergangenen Jahr debütiert. Ich weiß den Namen jetzt gerade nicht, aber genau, Paolo Maldini, der gerade übrigens eine sehr witzige Anekdote oder eine sehr witzige Disput mit Ralf Rangnick hat. Darauf kommen wir jetzt aber nicht, denn sonst dauert das alles noch zu lang. Paolo Maldini ist auch ein gutes Stichwort, denn wir gehen jetzt mal endlich rein ins Spiel. Es war, ja, auch wenn wir mal die Tribünen uns anschauen, es war schon pro Liverpool, würde ich sagen, wenn man sich im Stadion umgeschaut hat.
Atatürk-Stadion
in Istanbul, genau, ein bisschen außerhalb der Stadt. Die Fans sind da teilweise zu Fuß hingelaufen, weil die weder die Taxis noch die Busse irgendwie zuverlässig geliefert haben quasi.
Ich glaube, die englischen Fans hatten auch den europäischen Teil von Istanbul tags zuvor trockengelegt, wie Marcel Reif so schön formulierte.
Also es war aber, was man auch immer sagen muss, vor allem wenn englische und italienische Fans aufeinandertreffen und dann noch in der Türkei, das sind jetzt 3 große und auch leidenschaftliche Fußballnationen, es blieb friedlich. Also man hat echt schon viel ja gehört, vor dem Spiel, nach dem Spiel, teilweise während der Spiele. Aber da, es war wirklich eine freundliche Atmosphäre und es lief friedlich ab. Wir gehen ins Spiel, ich habe es gesagt, Paolo Maldini, wichtiger Name, denn Paolo Maldini, es war keine Minute gespielt, da gab es Freistoß für den AC Mailand. Free kick, which Andrea Pirlo will take, and it's volleyed, and it's in! A goal in 50 seconds from Milan! Would you believe it? Paolo Maldini, the skipper, has scored it. Ja, Paolo Maldini mit damals fast 37 wurde er da zu dem Zeitpunkt der älteste Champions League-Torschütze der Geschichte. Was ich ja skurril finde, wenn ein Abwehrspieler nach so einem Standardsituation ein Tor macht, dass es kein Kopfballtor war, sondern dass er den ja, der war ja so auf Höhe 16er reingespielt oder zwischen 16er und 11-Meter-Punkt und er haut den so ein bisschen aus Rücklage, haut er den rein. Ich verstehe bis
heute. Der war auch kein Stehgeiger in diesem Spiel. Der ist mit seinem hohen Alter unfassbar agil unterwegs. ohnehin sehr beeindruckender Kombinationsfußball von Milan und gerade Maldini, weil man sich ja dann immer fragt, wie alt war der damals? Dann bin ich meistens zu faul, das zurückzurechnen.
36 Jahre, 10 Monate und ein paar Tage, also kurz vor seinem 37. Geburtstag. Und was ich immer vergesse, der hat da Linksverteidiger gespielt. Mhm. Also ich hatte ihn immer irgendwie mit Nesta zusammen in der Innenverteidigung, aber er hat links gespielt. Nesta war länger außer Gefecht, kam dann aber zurück und hat ihn dann verdrängt, in Anführungsstrichen. Auch eine geile Verteidigungsreihe.
Yabstam, oder?
Ja, genau. Ja. Yabstam in der Innenverteidigung mit Nesta. Ich weiß gar nicht mehr, wer hinten rechts.
Frisurentechnisch, also stach Yabstam so ein bisschen heraus. Aber ansonsten hast du natürlich mit Nesta und, also eigentlich mit Nesta ja den legitimierten Nachfolger auch von Maldini so ein bisschen gehabt, oder? In der Nationalmannschaft, kann man das
ja,
so sagen?
Ja, der ja aber auch nur ein paar Jahre jünger war, ne? Also das ist ja jetzt alles nicht...
War Nesta so viel jünger? Ich weiß es
nicht. War schon ein bisschen jünger, ja, glaube ich, aber Cafu rechts hinten noch.
Cafu rechts hinten.
Immens gut gewesen.
Ja, auch damals auch ein älteres Semester, aber ja, wurde dann später, glaube ich, Serginho kam ja für ihn dann ins Spiel. Mhm. Zu dem wir dann auch beim Elfmeterschießen noch kommen. Aber es ist, ja, es war für mich so diese Mailänder Mannschaft auch so der Inbegriff dieses, ja, du sagst schon, kein Stehgager, ja, aber so dieses Routinierte. Das ist so ein bisschen so, als wenn ich als 19-Jähriger das erste Mal bei der Herrenmannschaft dann mitgespielt habe. Klar bist du schneller als junger Spieler, aber die lassen dich halt laufen. Die machen das Ganze mit Übersicht, mit Erfahrung, mit Auge weg. Und da muss man auch sagen, dass Liverpool in der ersten Hälfte nicht so gut ausgesehen hat. Klar, es gab immer mal wieder ein paar Chancen, Weitschüsse, so.
Es gibt eine Szene, Gerard-Ecke und Jondal Riese will ihn direkt abnehmen. Das erinnert so ein bisschen an dieses...
Jon Arne Riese, entschuldige.
Das erinnert so ein bisschen an dieses sehr legendäre Tor von Robben nach Vorlage von Ribéry. Ja. Aber wenn Riese, der auf der ganzen Insel, glaube ich, für seine Schussstärke bekannt war, wenn er den direkt reinzimmert, ich glaube, dann hättest du den Torwart von Milan auf der anderen Seite Istanbuls wieder abholen können.
Ja, und dieses Tor war ja auch ein bisschen was Besonderes, dieses frühe Gegentor, denn Liverpool war nicht nur zu dem Zeitpunkt seit 7 Spielen ungeschlagen in der Champions League, sondern hatte auch die letzten 3 Spiele ohne Gegentor gewonnen. Und man muss dazu sagen, das hatte ich jetzt vorhin auf dem Weg zum Finale gar nicht erwähnt, Liverpool hatte im Halbfinale im Battle of Britain Chelsea besiegt. Und es war, ich kann mich noch sehr gut dran erinnern, 0-0, 1-0, also es war wirklich ein Kampf. Und vorher im Viertelfinale haben sie Juventus ausgeschaltet und sind gegen Juventus und Chelsea in 4 Spielen 3-mal ohne Gegentor geblieben. Also diese Liverpooler Defensive, wo wir gerade die Milan-Defensive gelobt haben, die war jetzt kein Deutsch schlechter. Du hast gerade auch schon, oder wir haben dann auch schon über Carragher geredet. Dann hat noch, Finnen hat noch gespielt. Das war ja auch ein bisschen umstritten, beziehungsweise eine Überraschung, dass zum Beispiel Didi Hamann, der ja auch als defensiver Mittelfeldspieler Stabilität bringen soll und ja auch Stabilität gebracht hat in den vergangenen Wochen und Monaten, dass der ja eben nicht von Beginn an gespielt hat. Rafa Benitez hat sich für Harry Kewell entschieden.
Also wenn man sich das Spiel anschaut, ist das so das beherrschende Thema. Gut, ich habe jetzt auch Marcel Reif geguckt.
Ja.
Aber jeder fragt sich, warum steht Hamann nicht auf dem Platz? Vor allem, weil Hamann in diesem Battle of Britain im Rückspiel, glaube ich, auch so der große Held im Mittelfeld war, die fleischgewordene Mauer und dieses Ergebnis eben gehalten hat.
Ja, das war wirklich, also die Aufstellung, da gab's bei Milan gab's keine Überraschung, ich hatte es gesagt, Maldini dann halt hinten links, weil Nesta zurückkam, aber bei Liverpool eben Hamann raus erstmal und dann Harry Kewell war die hängende Spitze und ganz vorne Milan Baroš. Ich muss zugeben, Milan Baroš, Mario, ich weiß nicht, wie es dir da geht, der war für mich nie irgendwie so ein Stammspieler. Also für mich war, oder? Also Milan Baroš war immer so der, ab der 60. ein bisschen wirbeln sollte.
Für mich ist Milan Baroš der Rocky Santa Cruz von Liverpool.
Übrigens spielt er noch, ne? Milan Baroš ist 38, spielt immer noch. Der war für mich, da gab es auch immer mal so Gerüchte. Ich weiß noch, ich bin ja, kam jetzt auch schon raus, Dortmund-Fan und Hans ist Werder-Sympathisant. Und er war sowohl bei Werder...
Da gab es keine Gerüchte, unbehauptet.
Sowohl bei Werder als auch bei Dortmund war er immer mal wieder im Gespräch. Und ich hatte mich damals irgendwie gefreut, aber vor allem, weil der so ein bisschen, der hat so ein bisschen Extravaganz ausgestrahlt, aber der war für mich kein Knipser. Also es war jetzt nicht wie auf der anderen Seite bei Milan, hat zum Beispiel Hernan Crespo gespielt.
Und Shevchenko.
Das sind für mich Knipser.
Ja, das ist, der die Diskrepanz ist schon groß bei den beiden Mannschaften, muss man schon ehrlich sagen. Also allein finde ich Milan Baroš und Harry Kewell in einem Champions-League-Finale, kann man sich jetzt heute nicht mehr unbedingt vorstellen. Nein. Aber Crespo und Shevchenko würde ich schon wieder nehmen.
Wenn ich, aber wir dürfen nicht vergessen, dass er natürlich EM-Torschützenkönig wurde, ne, mit 5 Treffern.
Milan Baroš.
Ja.
Ja, na gut, es war natürlich vielleicht auch zu einer Zeit, wo jetzt die ganz großen Stars nicht da waren im Angriff vielleicht. Ich weiß es nicht. Vor allem, du hast ja, Mario, gerade schon gesagt, Crespo und Shevchenko. Und draußen saß ja auch Jóndal Tómasson, okay, auch so ein mittelgroßer Name, und Filippo Inzaghi war gar nicht im Kader.
Beim Abseits.
Abseits, genau. Da fühlt er sich zu Hause. Nee, aber das, ich, also gerade was den Angriff angeht, ja gut, da saßen halt bei Liverpool saß Djibril Cissé, von dem ich ein riesengroßer Fan bin, muss ich zugeben. Aber der ist
von der Frisur.
Ja, und vor allem halt auch eher die Extravaganz, ne? Also war jetzt auch nicht so dieses Knipsergehen vorhanden. Und da kommen wir jetzt so in Richtung, gehen wir wieder ins Spiel, vor allem das Mittelfeld der Mailänder war brutal. Boah. Du hattest Kaká, Seedorf, Gattuso und Pirlo. Pirlo, der es geschafft hat, bei jedem Verein Leistungsträger zu sein und alles an sich ranzusaugen.
Seedorf.
Damals übrigens Pirlo noch ohne Bart, wirkt gleich ganz anders, finde ich. Deutlich weniger cool als heute.
Ich glaube, damals hat er auch noch keinen Rotwein getrunken.
Jedenfalls noch nicht während des Spiels. Genau, du hast halt mit Kaká, Seedorf, Gattuso, Pirlo, die haben die Räume eng gemacht und weil eben Didi Hamann gefehlt hat, war da so viel Platz. Also die haben sich da durchs Mittelfeld, kombiniert und dadurch, dass du mit Maldini und Cafu jetzt nicht die sprintstarken Außenverteidiger hattest, die Linie rauf und runter gelaufen sind, hat Milan halt viel durch die Mitte gemacht und das hat Marcel Reif und auch der englische Kommentator immer wieder bemerkt, dass im Zentrum eindeutig zu viel Löcher und zu viel Räume sind beim FC Liverpool. Mailand hat Druck nach vorne gemacht und der zweite Treffer von Mailand lag auch in der Luft. Es dauerte aber bis zur 39. Minute, bis es dann eben dazu kam.
Lifted into Shevchenko, he's onside this time, he's got Crespo in support. Here's Hernan Crespo, 2-0. Hernan Crespo, who scored home and away against Manchester United earlier in the competition, has now scored the second in the final against Liverpool. But, seconds before, Liverpool had a strong penalty appeal.
Ja, der Kommentator sagt, a strong penalty appeal. Ihr habt euch ja die Szenen auch nochmal angeschaut. Bevor ich die Szene beschreibe, war das für euch ein Elfmeter oder nicht?
Ja.
Ja, schon, doch.
Also die Szene ist so, Luis Garcia, Stürmer oder Angreifer Liverpools, geht in den Strafraum der Mailänder und dort liegt Nesta, war es, glaube ich.
Nesta, ja.
Liegt dort und es ist so eine Mischung aus, will sich irgendwie breit machen, beziehungsweise will aufstehen und kriegt den Ball an den Ellenbogen. Und Luis Garcia hört sofort auf zu spielen und reklamiert, 2-3 andere Spieler auch. Und dann läuft aber der Konter der Mailänder und dieser Konter bringt dann eben den Ball zu Shevchenko. Shevchenko spielt den Pass rüber nach links und dort ist es dann Hernan Crespo, der den Ball reinmacht. Also ich glaube, heute wäre das Ding erstmal sofort untersucht worden natürlich und ich kann mir auch vorstellen, dass das heute abgepfiffen worden wäre.
Also als ich es nochmal gesehen habe, habe ich mir gedacht, ist ganz klarer Elfmeter für mich. Erstens, weil er macht es natürlich nicht mit Absicht, klar, er will ja keinen Elfmeter kassieren in der Situation. Aber der läuft halt sonst alleine aufs Tor zu. Also allein deswegen muss man das eigentlich schon sagen, okay, das ist eine Torschance, die vereitelt wurde. Und dann ist mir eingefallen, erinnert ihr euch ans Champions-League-Finale 2001 Bayern, die es gewonnen haben, an den Elfmeter, den es damals gab, als Patrick Anderson einfach nur auf dem Boden lag, Hände am Körper.
Boah, da, man muss dazu also sagen, wirklich, Marius Bayern-Sympathisant. Also nur, dass wir das jetzt auch als Disclaimer. Nee, ich muss zugeben, da.
Okay, also er hat die Hände einfach direkt am Körper, liegt aber dummerweise auf dem Boden und dann
Mendieta macht den
schubst
dann
rein, ihn irgendjemand den Ball an den Ellbogen oder so.
Ein Trikot von Mendieta, garantiert.
Also ich meine einfach nur, wenn man die beiden Elfmeter vergleicht aus zwei verschiedenen Champions-League-Finals, dann hätte man denen auch geben müssen.
Ist es ja immer die Tragweite, in dem Fall Finale 2001 und 2005. Ich glaube, wenn ich jetzt auch den Ausgang nicht kennen würde, würde ich in dieser Szene auch vielleicht sagen, als neutraler Beobachter, ja, kann man auch laufen lassen.
Ja, es ist halt so krass, man muss sich immer überlegen, dieses Was wäre wenn, wenn das Elfmeter gegeben hätte, beispielsweise, wenn jetzt Luis Garcia nicht vorbeigekommen wäre, sondern einfach Elfmeter, dann hätte es vielleicht 1-1 gestanden, wer weiß, wie es dann ausgegangen wäre. Denn wir haben im Hinterkopf Mailand schon favorisiert, was die individuelle Klasse der Mannschaft angeht. Vielleicht hätten sie dann relativ schmucklos 2-1 gewonnen oder so. Und niemand, wir würden heute diese Podcast-Folge nicht machen und niemand würde mehr über diese über diesen Triumph der Liverpooler und auch die Folgen sprechen, über die wir nachher noch reden. Der Kommentator hat es eben gesagt, Hernan Crespo, der auch gegen Man United getroffen hat, das war im Achtelfinale, da hat sich Mailand gegen Manchester United mit 2x1:0 durchgesetzt. Crespo beide Treffer gemacht. Also dieser Mann war einfach der Grund, dass man überhaupt noch weitergekommen ist. Inter Mailand dann das Viertelfinale, also gegen den Stadtrivalen, und im Halbfinale hat man PSV Eindhoven ausgeschaltet. Das war die 39. Minute.
Auch krass.
Was sagst du?
Eindhoven im Halbfinale ist auch verdammt lang her.
Das ist wirklich verdammt lang her. Ich muss zugeben, dass ich gerade nicht auf dem Schirm habe, wer bei Eindhoven gespielt hat. Und es war auch übrigens eine knappe Sache. Hinspiel 2-0, Rückspiel 1-3 verloren. Also der AC Mailand ist nur aufgrund der Auswärtstorregel, hat man sich gegen Eindhoven durchgesetzt. Es ging 3-3 aus nach 2 Spielen.
Ich glaube, der junge Van Nistelrooy hat damals schon bei Eindhoven gespielt, oder?
Nee, das glaube ich ehrlich gesagt.
Der junge Van Bommel, ich weiß es nicht.
Van Bommel, ja, oder?
Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich kann es dir jetzt aber, muss ich zugeben, gerade nicht aus dem Kopf
aber
sagen.
Aber da treten wir auf der Stelle vielleicht so eine kleine Fleißaufgabe für alle Nachholspielhörer.
Nee, Ruud van Nistelrooy hat bei Manchester United gespielt und wurde Torschützenkönig in der Champions League-Saison übrigens.
Ah ja, okay.
8 Treffer hat er erzählt.
Knapp vorbei.
Erzählt. Und du hast vorhin Roy Mackay erwähnt, der wurde Zweiter in der Torschützenliste, hat für die Bayern 7 Tore erzielt in der Saison. Und um es jetzt perfekt zu machen, Hans, für dich, Ivan Klasnić, Werder Bremen, 5 Tore.
So. Siehst du mal.
Jetzt ist es wirklich
lang. Hätten wir das auch geklärt, Ivan Klasnić damals.
Schön, dass es hinten raus immer eine positive Pointe gibt.
Jedenfalls für Werder, genau. Also, 39. Minute, 2-0. Und ja, wie soll man sagen, wenn Liverpool da noch nicht komplett am Boden lag, dauerte es nur 5 Minuten, bis Liverpool dann wirklich komplett am Boden lag.
Look at that from Kaká. And what a pass too for Crespo. And what a goal that is. Oh. What a goal that is. In and Crespo again. From a sublime pass by Kaká. And Milan now playing football out of this world. Wonderful, wonderful goal from In and Crespo of Chelsea.
Zur Halbzeitpause hätte man Kaká den Henkelpott schon überreichen können. Denn das war speziell in dieser Szene. Also die Ballannahme beziehungsweise Mitnahme und dann, wie er diesen Pass spielt.
50 Meter waren das bestimmt,
Wahnsinn.
Oder?
40, und auch beim, 50 Meter. Auch beim 2-0 ist er ja auch so gesehen der Anstoßgeber oder der Ausgangspunkt des Treffers. Wie alt war Kaká damals? Noch relativ jung, aber eben auch so der gefühlte Endgegner im Mittelfeld, weil ich kann mich erinnern, dass im Vorfeld vor allem die Frage bei Liverpool gestellt wurde, wer deckt oder wer schaltet Kaká aus?
Ja, und da kommen wir auch wieder zu Didi Hamann, der ihn eben hätte ausschalten können oder sollen und es nicht machen konnte. Der Kommentator hat es hinten raus mit so leichter Süffisanz gesagt, Crespo from Chelsea. Ja, Hernan Crespo war vom FC Chelsea nur ausgeliehen an den AC Mailand.
Ach.
Hatte ich auch nicht mehr auf dem Schirm, muss ich zugeben. Hernan Crespo auch, ähnlich wie Kaká, ein geiler Spieler, aber irgendwie nie so. Ja, im US-Sport werden Sportler immer so nach Tiers aufgeteilt. Also so First Tier, also so die obersten Stars, dann halt so Second Tier Stars. Und für mich ist Crespo, ja, das ist so gute Stats immer gehabt, also viel Tore erzielt, aber der war nie so, gehörte für mich nie zu den Topspielern.
Parma, glaube ich, ganz früher, oder?
Ja.
Da, glaube ich, die Serie A so ein bisschen zusammengeschossen und
ja, aber vor allem,
Nationalmannschaft war eben auch.
Du hast ja gerade dieses Tor diesen Pass erwähnt von Kaká. Das waren 40, 50 Meter, aber Crespo chippt den halt auch unfassbar über Dudek. Und das muss man auch nochmal dazu sagen, weil wir über Jerzy Dudek ja in den nächsten Minuten noch sehr viel reden werden. Ja. An den 3 Toren kann er überhaupt nichts machen. Ne?
Also aber ich glaube, das ist bis heute der beste Pass, der in einem Champions League Finale gespielt wurde. Wahrscheinlich.
Das ist eine geile Theorie, auch da, wenn ihr zu Hause eine
andere
Meinung habt.
Ich habe nicht alle Pässe gerade im Kopf, muss ich auch ehrlich sagen, aber die Bedeutung des Passes und allein das Timing.
Also der geht genau, der ich weiß gar nicht, wer es war.
Ich glaube, Carragher grätscht vorbei.
Das ist dieser Pass, wenn ihr, wir werden es natürlich wie immer, werden wir die Shownotes auf nachholspiel.de posten. Unter anderem natürlich auch die Tore, logischerweise. Schaut euch dieses 3-0 nochmal an, die Entstehung, beziehungsweise diesen Pass. Unfassbar. Und ich habe es hier gerade nochmal aufgemacht, Hernan Crespo. Parma, Lazio, Inter, Chelsea, Milan, Inter. Also irgendwie alles, was Rang und Namen hat. Und er hat fast immer zweistellig getroffen. Für Parma eine bessere, also er hat für Parma in in jedem 1,8 Spiel ungefähr getroffen. Also es ist Wahnsinn. Also der ist wirklich Hernan Crespo auch so ein bisschen vergessen und was ja auch ein bisschen fies ist, ne? Alle reden jetzt dann nach diesem Spiel dann über Liverpool und Hamann und Dudek und Carragher und Gerrard. Da hat einer 2 Buden gemacht.
Ja, und
niemand redet mehr drüber. Und was für Tore.
Ja, und überhaupt die erste Halbzeit von Milan, auch das ist vielleicht jetzt eine steile These, aber vielleicht auch somit die dominanteste erste Halbzeit in einem Champions-League-Finale einer Mannschaft, denn Liverpool hatte wirklich gar keinen Stich. Und
es gab so ein, zwei Chancen, aber das waren
ja,
dann so,
aber die dann
so
auch,
Hüppier hat den starken Kopfball nach einer schiefgegangenen Ecke.
Aber du hattest das Gefühl, dass irgendwie ein Magnet im Ball ist, weil jeder Milan-Spieler hat diese Kugel immer an sich gezogen.
Ja.
Und sie ist auch nicht aus den Reihen rausgefallen. Also sie haben teilweise im letzten Drittel sich dann schon auch krass die Bälle zugespielt. Christoph Daum sagte dann, der war damals Experte für Premiere, in der Halbzeitpause sagte er dann mit seinem taktischen Know-how, Liverpool müsste jetzt auch mal mehr durch die Mitte spielen, weil das ja Milan so gut macht. Aber sie hatten eben Kaká und Kaká hat mit Pirlo zusammen und auch mit Seedorf einfach...
Ja, und Gattuso war noch da, um die Leute wegzubeißen.
Genau.
Also es ist unfassbar, dieses Mittelfeld von Milan. Und deswegen, du hast es gerade Christoph Daum als Experten schon angesprochen, er war nicht der Einzige an dem Tag, der für Premiere gearbeitet hat, sondern auch Franz Beckenbauer, natürlich Premiere-Experte. Und sein Urteil, vor allem zum FC Liverpool, ich sag mal so, er hat kein gutes Haar an den Engländern gelassen.
Liverpool ist einfach in ihrer Gesamtheit, sage ich einmal, den Milanesen unterlegen. Ich würde jetzt nicht sagen, ein Klassenunterschied, das wäre vielleicht zu viel, aber sie haben keine Chance. Sie spielen auch nach dem 1-0, hat man sich erwartet, naja, sie machen mehr Druck. Sie haben zwar die langen Bälle gespielt auf den Barros da vorne, aber der ist alleine verloren. Also wenn da jetzt nicht ein Wunder passiert, dann werden wir eine gemächliche zweite Halbzeit erleben. Milan wird nicht mehr tun. Also ich bin schon ein bisschen enttäuscht, denn Liverpool spielt total unter Wert.
Also wir hatten uns schon ein bisschen dramatischer erhofft, muss man ganz klar sagen.
Die Milanesen.
Ja. Ich schnitzel Milanese oder was ist das denn?
Aber auch so ein bisschen Lichtgestalt, denn er hat es ja so ein bisschen angedeutet.
Er hat nicht gesagt, es passiert
Wunder.
Kein Wunder. Ja. Das war so ein bisschen, eigentlich wie in einem Kinofilm, wo du, wenn du dieses Spiel verfilmen würdest, was müsste ein Experte jetzt sagen? Genau, er müsste den Satz sagen, wenn jetzt kein Wunder geschieht, dann. Also, diese Halbzeitpause ist ja, Mario, da kommst du ins Spiel, beziehungsweise hast du vielleicht noch mehr dazu zu sagen. Das ist ja so ein richtiger Mythos. Also, dieses Spiel besteht ja irgendwie nicht nur aus dem Spiel auf dem Feld, sondern gerade um diese 15 Minuten in der Halbzeitpause oder 12 oder wie lange es dann auch immer war, da wird ja auch so ein Bohai drum gemacht. Bevor wir darüber, oder auch du vielleicht was dazu sagen kannst, was in der Kabine passierte, fand ich sehr interessant, das haben wir eben gerade im Hintergrund auch gehört, die komplette Zeit wurde draußen im Stadion, vor allem auf der Liverpool-Tribüne, You Never Walk Alone gesungen. Durchgängig. Und das ist...
Und du liegst 3-0 zurück.
Du liegst 0-3 hinten, genau. Es gab einige Spieler, einige Fans, und auch das werden wir noch posten dann auf nachholspiel.de, die in Dokumentationen erzählt haben, dass sie das Stadion verlassen haben. Dass sie keinen Bock mehr hatten, dass sie ins Hotel gefahren sind. Ich glaube, diese Leute werden ihres Lebens nicht mehr froh.
Idioten.
Also Stadion verlassen ist nie eine gute Idee, aber in dem Fall war es besonders.
Ja, und das, aber die ganzen anderen Fans, die haben, das ist unglaublich. Da gab es ein paar Bengalos und die Leute haben sich so die Tränen weggewischt und haben dann einfach dieses Lied gesungen. Ich weiß nicht, Mario, ob die Spieler das in der Kabine gehört haben, aber diese 15 Minuten, die müssen ja auch ganz besonders für die Spieler gewesen sein.
Ja, jetzt muss ich ein kleines bisschen ausholen, weil ich das Glück habe, dass ich Jamie Carragher ein bisschen kenne.
Ja.
Und ich habe natürlich schon häufig mit ihm geredet über Fußball, weil es natürlich Spaß macht, mit so jemandem über Fußball zu reden, aber natürlich auch über dieses Spiel. Und es ist ja so, dass es verschiedene Stimmungslagen gibt, in denen man You'll Never Walk Alone singt. Also wenn die in Anfield einfach rausgehen, dann wird das einschüchternd gesungen, damit der Gegner am besten gleich wieder in die Kabine geht und nach Hause fährt. Und in dem Fall war das aber, es war so ein bisschen Melancholie drin. Es war so ein bisschen, okay, es steht 0-3, aber wir sind Liverpool, wenn wir schon da sind, unterstützen wir euch auch weiter. Und das funktioniert halt auch mit You'll Never Walk Alone.
Ja.
Und eben, jetzt kommt Jamie ins Spiel, dann habe ich in der Vorbereitung jetzt für unsere Sendung, habe ich ihm geschrieben und gesagt, Jamie, wie war denn das damals? Erzähl doch mal, was war in der Halbzeit denn los? Weil draußen hat man die Fans eben so gut gehört. Was waren bei euch da drin los? Und ja, hören wir mal, was er gesagt hat.
Well, at half time, 3-0 down, obviously devastated, biggest game of your life. And then another manager comes in, and the, Rafa Benitez was the manager. He's not, he wasn't the best with words in terms of, you know, he was only in England for 1 year. So he's Spanish manager. But what he was really good tactically. I think he says himself he made a big mistake in the first half with the team that he picked, but he certainly rectified it in the second half. And bringing Didier Mann on and then going to a three at the back and pushing Stevie Gerrard further, you know, in a more attacking position into attacking midfield rather than defensive midfield made a huge difference, really. So I think it was the tactical changes more than anything.
Also die Taktik war es mehr als alles andere. Also klar, You'll Never Walk Alone draußen war schön, aber die Taktik, die halt Benitez angepasst hat, und ich fand es so gut, dass er das gesagt hat, taktisch war der 1A, aber er konnte kaum Englisch nach einem Jahr. Und dann hat er denen in der Kabine gesagt, Jungs, wir müssen die Taktik umstellen, wir müssen Stevie Gerrard weiter nach vorne schicken, wir brauchen jemanden, der vorne was für uns machen kann, weil mit Kühl und Baros hat das, ja, wie wir alle wissen, nicht so gut funktioniert.
Baros, ganz kurz nur nebenbei, das hatte ich vorhin vergessen zu erwähnen, Baros ist nach 23 Minuten, nicht Baros, Kühl musste nach 23 Minuten verletzt runter, dann kam Wladimir Smica, aber auch ein Angreifer, also auch keiner, der den Laden dicht machen kann.
Genau, die Smica spielt dann in der zweiten Halbzeit auch noch eine entscheidende Rolle, hören wir dann nachher noch gleich, aber es gab in der Kabine noch eine gute Szene, die wollten nämlich Jimmy Traoré auswechseln und zieht sein Trikot aus, geht in Richtung Kabine und dann sagt Steve Finnan, bei mir zwickt so ein bisschen in der Wade, geht schon noch, aber es zwickt ein bisschen und dann sagt Benitez, ja, reicht für eine Verlängerung? Und dann sagt er also, ja, Moment, also hier, alle haben halt gedacht, 0-3. Und der hat das Ergebnis nicht erwähnt, Benitez, in der Halbzeitpause. Er hat das Ergebnis nicht erwähnt. Er ist ganz ruhig geblieben. Ja. Und dann hat er gesagt, okay, Traoré wieder zurück aus der Dusche, hat sein Trikot wieder angezogen.
Geil. Ich habe übrigens gerade Rechtsverteidiger gesagt, stimmt natürlich nicht. Jimmy Traoré, Linksverteidiger. Finnan, Rechtsverteidiger, ist dann raus. Und für ihn ist dann eben Didi Hamann gekommen. Und ich finde das sehr interessant, Mario, ich weiß nicht, ich habe dir zwar gesagt, du musst jede einzelne Folge Nachholspiel nochmal hören, bevor du hier anfängst. Wir hatten eine Folge über Sir Alex Ferguson und Sir Alex Ferguson hat in seiner Biografie auch über andere Trainer gesprochen, zum Beispiel hat er José Mourinho total gelobt, auch trotz seiner ganzen Exzentrik oder vielleicht gerade wegen dieser Exzentrik. Den einzigen Trainer, den er mit negativen Worten besetzt hat, den einzigen Trainer, den er als nicht guten Trainer bezeichnet hat, ist Rafa Benitez. Und das finde ich so interessant, weil Rafa Benitez durch dieses Spiel, zumindest für die Liverpool-Fans, ja auch unsterblich geworden ist als Trainer, als Taktiker, als Motivator, als was auch immer. Deswegen musste ich so lachen, als Daniel, der damals die Folge vorbereitet hatte, gesagt hat, Ferguson hält den für keinen guten Trainer. Wobei, auch da muss man ja sagen, jeder sagt ja, der und der ist ein guter Trainer, weil, der und der ist kein guter Trainer, weil. Im Endeffekt, wer gewinnt, hat recht. Rafa Benitez, wie er es auch immer, was er auch immer gemacht hat, hat es ja genial gemacht. Und es gibt auch eine witzige, ich glaube auch aus England, so ein Kurzfilm, der da dann auch über diese 15 Minutes in
Shades May, of Grey?
Ja. Nee, 15 Shades of Grey, nein. Wo
da spielt
quasi,
das Glück nicht mit.
Wo sie quasi diese 15 Minuten nachspielen. Da spielen Jamie Carragher und Steven Gerrard spielen mit und der Rest sind Schauspieler. Didi Hamann spielt auch mit. Und der Rest sind Schauspieler. Da spielt so einer, der aussieht wie so Arnold Schwarzenegger spielt, Sammy Hyypiä. Und das ist total witzig. Müsst ihr euch auf jeden Fall anschauen, werden wir auch posten. Wo auch unter anderem Schauspieler für Alex Ferguson besetzt werden, der sich in dieser Doku tierisch bei jedem Liverpooler Tor aufregt und den Fernseher ausmacht, als dann Liverpool das Spiel gewinnt. Spoiler. Also es ist diese 15 Minuten, da wäre man so gerne mal Mäuschen gewesen. Das muss ja Wahnsinn gewesen sein.
Also man kann ja zwei Sachen sagen zu Benitez. Er hat es in der ersten Halbzeit taktisch nicht gut spielen lassen.
Das war ja sein Fehler, genau. Ja.
Aber ein großer Trainer ist es vielleicht halt auch dann, wenn er es in der Halbzeit schnell ändert. Und das hat er halt in dem Spiel gemacht. Also ich tue mich schwer dazu sagen, der war kein guter Trainer. Nein, also ich stand 0-3 im Champions League Finale. Dann stand
ich will nur sagen, Christoph Daum war im Stadion. Er hätte auch sagen können, schnell tauschen, komm. Christoph, geh du in die Kabine. Du mit deinem Englisch.
Hätte auch sagen können. Ich habe noch eine ganz nette Geschichte, die wird euch vielleicht auch gefallen. Ihr wisst ja, dass ich auch Martin Theiler, ich möchte schon sagen, freundschaftlich verbunden bin. Wir haben viel erlebt in den vergangenen Jahren in verschiedenen Stadien. Und Martin war eben auch 2005 da, hat das Spiel kommentiert. Und auch er hat zur Halbzeit was gesagt, beziehungsweise in der Halbzeit.
I don't really know how to say this, but I guess I was one of the few people in the stadium at halftime who, in my commentary, I said something like, well, this is not over, because a strange set of circumstances. I'd been sent a year earlier, it was Wednesday the 7th of April 2004, to the north of Spain to see Deportivo La Coruña play the same AC Milan in the Champions League. And Milan travelled from Italy with a 4-1 first leg advantage and then got beaten 4-0 in the second game. It was a strange experience in the sense that I remember telling my boss, asking him, why are you sending me to this game? It's already over. And then when I landed back on the plane from Spain the day afterwards, I phoned him up and I said, thank you so much for sending me. Because in its way, it's rather forgotten that it was just as a remarkable a comeback, really, as Liverpool's in Istanbul. And it was Milan crumbling again when they had a 3-goal advantage. So I had that in my mind on the day. I'm not being wise after the event because I was just lucky enough to be there and see that failure by Milan from a winning position turning triumph into disaster. And they did it twice in just over a year.
Ja, krass. Ich muss zugeben, dass ich dieses Spiel Mailand gegen Deportivo, sagt er ja selber auch, dass man das gar nicht mehr so auf dem Schirm hat. Alle reden jetzt neuerdings dann von Liverpool gegen Barca und von allen möglichen Aufholjagden. Ich glaube, PSG war ja auch ein, zwei Mal am traurigen Ende so einer Aufholjagd. Ja, krass. Also Martin Tyler hat ja, Mario, das weißt du ja noch besser als wir, hat ja schon so viele Spiele gesehen bzw. kommentiert, dem kann ja keiner mehr was vormachen. Und ich finde das ja immer so ein bisschen doof, wenn man im Nachhinein so sagt, so ja, ich wusste das ja schon vorher. Aber das ist halt so toll, dass er uns das genau sagen kann, woran das liegt. Dass ja. Es kein Klugscheißertum ist oder kein irgendwie neunmal kluges Dahergerede. Das ist halt der Vorteil, wenn du eben so drin bist. Also
ja, und wie Wahnsinn. Verrückt das ist, dass die zweimal innerhalb eines Jahres quasi einen 3-Tore-Vorsprung hergeben. Also einmal ja. 4-1 und dann 4-0 verloren und jetzt, gut, jetzt war es nur in einer Halbzeit, damals war es Hin- und Rückspiel. Aber das war dasselbe Team mehr oder weniger.
Richtig.
Ja. Das steckt vielleicht auch so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht fußballrassistisch sein, deswegen muss ich aufpassen, was ich sage, aber in der einen Doku, die wir auch posten werden, da haben sich halt auch Mailänder Journalisten darüber aufgeregt, dass die Milan-Spieler, die dann zur zweiten Halbzeit auf das Feld kamen, nur noch geschäkert haben und gelacht haben. Und der sagte dann sowas wie, es kam uns so vor, als wenn nur darüber geredet wurde, was man für Klamotten für die Siegesfeier anziehen soll oder irgendwie sowas. Ja, wer weiß, vielleicht kommt da so eine Laissez-faire-Haltung rein. Und wenn der Gegner natürlich so angepiekst ist und dann auch noch umgestellt hat, ja, wobei man natürlich auch sagen muss, und da kommen wir jetzt mal, glaube ich, dann auch in die zweite Halbzeit, es war natürlich auch der Vorteil, dass man so schnell dieses Erfolgserlebnis hatte, denn stell dir vor, bis zur 65. passiert nichts, dann ja, kannst du halt nichts machen, aber wir haben es gehört, Hamann kam für Finnen, also jetzt 3-5-2 statt 4-4-1-1 wie vorher. Und dieses 3-5-2 war natürlich auch schon ein bisschen riskant. Ne? Du hast hinten in letzter Linie, hast du 1 gegen 1 gespielt quasi. Du hattest nur 3 Verteidiger. Deswegen muss man auch sagen, gut, dass das, also für Liverpool gut, dass es so gut gegangen ist.
Und du hattest Dudek im Tor.
Und du hattest Dudek im Tor, ja.
Der aber, jetzt auch nicht den sichersten genau, Eindruck gemacht hat.
Genau. Da kommen wir auch gleich noch witzigerweise zu. Warum es auch witzig ist, dass Jerzy Dudek jetzt so zum großen Helden geworden ist. Aber wenn sowas halt mal schief geht, dass du dir einen Konter fängst gegen Shevchenko und Konsorten, dann sieht's halt dumm aus, aber es hat geklappt. Es gab ein erstes Aufbäumen sozusagen, keine 10 Minuten nach Beginn der zweiten Halbzeit.
Touchdown by Cafu. In towards Gerrard! Hallo! Hallo! Here we go! Steven Gerrard puts a grain of doubt in the back of Milan minds and gives hope to all.
Ja, und das, was der Kommentator gerade gesagt hat, das ergibt ja jetzt, dadurch, dass Mario das uns gerade von Deportivo mal erzählt hat, noch mehr Sinn. Denn er hat gesagt, dieses Tor, das gibt jetzt nicht nur den Liverpool-Fans und den Liverpooler Spieler Hoffnung, sondern es pflanzt vielleicht auch
klopft wieder an bei Milan, ja.
Den Zweifel in den Kopf der Mailänder. Und ich dachte halt vorher noch so, okay, das ist aber sehr optimistisch. Ja, aber der weiß das vielleicht oder möglicherweise ja auch, dass es vor knapp einem Jahr so ein Spiel gab.
Der Kopfball war von Gerrard, der war wirklich
Schulbuchmäßig.
Also, der steht in der Luft, der platziert den so geil, dass die da keine Chance hat, ranzukommen.
Flanke von der linken Seite, Riese ja. War's. Erste Flanke wird abgewehrt erster Flankenversuch von Cafu. Und dann kriegt er aber noch eine Chance und du siehst halt, er versucht dann nicht irgendwie hintenrum oder sonst irgendwie zu spielen. Nein, ich will diese Flanke. Und Gerrard, der jetzt ja, genau wie Mario gesagt hat, offensiver spielte als noch in der ersten Hälfte, stand eben im Strafraum. Normalerweise steht Steven Gerrard jetzt nicht immer am Strafraumeck, ja, oder im, an der Strafraumgrenze. Da stand er aber dann und wie Hans schon gesagt hat, schraubt sich hoch, wendet auch so den Kopf. Das ist eigentlich das, wie du jedem F-Jugendlichen zeigst, wie man zum Kopfball gehen muss.
Ja, und vor allem muss man ja auch sagen, dass Milans Torhüter Dida, Dwayne The Rock, könnte man ihn auch nennen. für den war das Trikot zu klein, das Tor zu klein. Er war ein unfassbarer Athlet.
Ja.
Und Sprungkraft hatte er natürlich auch noch. Und umso erstaunlicher, dass der Ball dann für ihn unhaltbar war.
Ja, und der Zweifel im Kopf, der schien auch noch zu wachsen, denn keine 2 Minuten später nahm aus Mailänder Sicht zumindest das Unheil seinen Lauf.
Xabi Alonso, Harman. Hit by Smica. It's in! It's in! Vladimir Smica! 2 goals in 2 minutes for Liverpool! Miracles are possible!
Ja, ich bin ja eigentlich immer auf der Seite der deutschen Kommentatoren, aber es klingt halt einfach geil, ne? Wenn ja, jemand dann wirklich so nach dem ersten sagt, hello, hello.
Ja, super.
Stell dir mal vor, Bela Reti würde sagen, hallo, hallo. Da würde man auch denken, der hat Tonprobleme.
Hört mich jemand, ja.
Ja, hallo, hallo. Und beim zweiten, Miracles are possible, sagt er, nachdem er halt vorher den Jubel so stehen lässt, Gänsehaut.
Ganz gutes Stichwort, Olli, wenn ich ganz kurz reingrätschen
darf. Aber sehr gerne doch.
Ich habe nochmal was von Martin Tyler,
ja,
was eben auch zu dem ist, was wir gerade gesagt haben, dass eben große Spieler in bestimmten Spielen eben da sind.
Of course they had 2 local heroes, really key members of the team, Jamie Carragher marshalling things at the back and Steven Gerrard able to maraud even further forward from midfield, and they refused to accept defeat and they turned the seemingly impossible into something very possible.
Martin Tyler soll mir bitte nachts jetzt immer Geschichten vorlesen. Stimme ist sehr angenehm und immer wieder schön, hier im Podcast zu hören.
Er ist ja auch so witzig, weil er ja, das ist ja so sein bekanntester Kommentar, den hatten wir ja in einer der vergangenen Folgen auch schon, als er bei Citys erster Meisterschaft.
Aguero!
Ja. Und da überschlägt sich seine Stimme ja so niedlich, da wird die ja so ganz hoch. Und wenn man ihn dann hier so reden hört, dann, ich stelle mir, das hatten wir in der Folge schon gesagt, Schaukelstuhl, irgendwie ein Glas Whisky in der Hand, so stelle ich ihn mir vor.
Es gibt übrigens einen Engländer in Manchester, der hat sich den Kommentar von Martin hinten drauf tätowieren lassen mit diesem Aguero, also echt? Die gesamten 30 Sekunden, die da hinführen. Aber das nur nebenbei. Ganz kurz zurück zu diesem Ton, was er gerade gesagt hat, über die beiden Spieler. They refuse to accept defeat. Das ist es halt. Die haben es einfach nicht wahrhaben wollen, die haben es nicht angenommen. Die haben gesagt, wenn wir jetzt hier sind, mit Liverpool, wir verlieren jetzt hier nicht 3-0, auch nicht 3-1, auch nicht 3-2. Wir kommen ja gleich noch dahin. Aber das sind eben die Größen. Das sind 2 Spieler. Also Jamie hat über 700 Spiele gemacht für Liverpool. Gerrard annähernd so viele, würde ich mal sagen, 500 bestimmt oder so. Ja. Die leben für diesen Verein. Und in diesem Spiel leben die halt noch mehr für diesen Verein. Das ist halt das größte Spiel, das die wahrscheinlich hatten für den Club.
Und das passt ganz gut auch zu den Fans, die ja auch in unfassbar vielen Pubs in Liverpool und auf der ganzen Insel gezittert vom Fernseher gestanden haben. Und es gibt in dieser Doku, die du uns empfohlen hast vor der Sendung, gibt es einen weiblichen Liverpool-Fan und diese Frau sagt vor dem 2-3, Smisa ist am Ball und sie sagt, auf gar keinen Fall den Ball verlieren. Also seh zu, dass du den Ball irgendwie hältst und dann drückt er ja ab und trifft das Tor und er sagt selber von sich, er ist eigentlich kein Fernschussexperte.
Ja.
Und die Frau war dann natürlich völlig erstaunt, dass er schießt und dass er auch noch trifft. Und das zeigt ja auch, dass man da noch voll dran war. Ne? Man hatte auch als Fan noch daran geglaubt, dass das Spiel am Ende vielleicht noch gedreht werden kann.
Ja, dann auf jeden Fall.
Dann auf jeden Fall. Und Carragher ist, du hast es eben schon, die beiden Local Heroes quasi mit Carragher und Gerrard. Wir haben ja auch in unserer Hillsborough-Folge drüber gesprochen, dass Steven Gerrard ja so eine ganz besondere Verbindung zu diesem Verein hat. Er ist eben nicht nur der Kapitän und man ist ja immer schnell dabei zu sagen, Vereinsikone oder Vereinslegende oder irgendwie sowas. Aber ich meine, der kommt von da, ne, sein Cousin, einer seiner Cousins ist bei Hillsborough verstorben. Und ich meine, das kann ja auch eine Bürde sein und eine Last sein, dass immer wieder wird dir gesagt, ach ja, unser letzter Triumph, der ist ja schon über 20 Jahre her und so. Das ist, irgendwann macht dich das ja auch wahnsinnig und du kannst und willst das auch irgendwann nicht mehr hören, weil das ist dann immer so Opa erzählt vom Krieg mäßig. Aber du siehst es, und das hast du, Mario, auch gerade richtig gesagt, in diesem Spiel auch perfekt. Jamie Carragher, beinharter Verteidiger, der opfert sich so auf, dass der Mann keine, also Wladimir Smitsa hat dann im Laufe der zweiten Halbzeit und im Laufe der Verlängerung immer wieder Krämpfe. Carragher nicht, aber bis spät in die Verlängerung grätscht Carragher teilweise auf der Linie im eigenen Strafraum, grätscht der alles weg, der spielt fast Libero. Die Kommentatoren, sowohl Marcel Reif im deutschen Fernsehen als auch der englische Kollege, loben ihn über den grünen Klee und sagen halt immer wieder Carragher. Also das ist beeindruckend. Klar reden dann hinterher die Leute über Gerrards Tor, Smitsas Tor und auch zum 3-3, zu dem ich jetzt gleich komme. Aber das, was Jamie Carragher da in der Verteidigung in der letzten Linie gemacht hat, ist Wahnsinn. Denn Milan, wir haben es gesagt, die können mit jeder Szene das Spiel wieder umdrehen.
Man kann auch sagen, dass Carragher die Sicherheit ausgestrahlt hat, die Dudek an dem Abend im Spiel auch gefehlt hat. Denn auf ihn hat sich Reif so ein bisschen festgeschossen. Er sagte dann irgendwann diesen sehr schönen Satz, der Strafraum ist nicht seine Welt.
Das ist natürlich doof, wenn du Torwart bist.
Absolut. Und noch viel besser eigentlich der Satz, wenn sie den
Aber trotzdem ins Champions-League-Finale
geschafft. Ja, klar.
Ja, genau.
Und der andere Satz
das hat Loris Karius auch, aber das ist ein anderes Thema.
Der andere Satz ist noch viel besser, wenn sie den polnischen Nationaltorhüter einfangen können, haben sie weiter eine Chance.
Ja, da kommt dann ja immer dieser Satz, den hat Marcel Reif in dem Spiel auch gebracht. Auf der Linie ist er ein Großer. Das ist ja immer das, was man über viele Torhüter sagt. Auf der Linie sind sie gut, aber Strafraumbeherrschung.
Ja.
Er ist, hat auch ein, zwei Ecken. Ganz gruselig ist er die, so ist er, hat er die unterlaufen. Da konnte man von Glück reden, dass der Ball nicht reinging, jetzt aus Liverpooler Sicht. Witzigerweise, ich weiß nicht, ob ihr das bemerkt habt, ihr habt euch ja auch teilweise oder Teile des Spiels nochmal angeschaut. Das kam im englischen Kommentar gar nicht so rüber. Ihr werdet auch gleich merken, warum. Marcel Reif hat immer wieder drauf gepocht, dieses Tor hätte eigentlich das Smitsa-Tor nicht zählen dürfen. Denn der Angriff davor, wenige Sekunden davor, das hat kaum jemand wahrgenommen, hat der Linienrichter, der Schiedsrichterassistent, die Fahne gehoben, denn da stand Milan Baroš bei einem Zuspiel im Abseits. Der Linienrichter hebt sofort die Fahne, sein spanischer Landsmann, der Schiedsrichter, hat es nicht gesehen oder wollte es nicht sehen. Liverpool war aber die ganze Zeit weiterhin im Ballbesitz. Haben dann hinten rum gespielt und er hat gewunken. Genau, er hat nicht nur
so geschüttelt mit der Fahne.
Er hat ja richtig geschüttelt. Keiner redet darüber. Bis heute, wenn du eingibst, ich habe es dann nochmal wirklich quer recherchieren wollen, wenn du eingibst, Champions League Finale 2005, Liverpool, Milan, Referee, Offside, Abseits, egal was du eingibst, alle kommen nur auf das potenzielle 3-3 gleich, auf, nicht das potenzielle, sondern auf das 3-3, wo sich Mailänder bis heute verschaukelt fühlen. Aber dieses 3-2, da redet niemand drüber. Und schaut es euch, wenn ihr die Möglichkeit habt, euch das Spiel nochmal anzuschauen oder vielleicht nur diese Entstehung des 3-2. Der Linienrichter hebt die Fahne, wackelt damit, Schiedsrichter lässt weiterspielen. Dann kommt die zweite Welle. Alonso, Hamann, Smitsa, Tor.
Also heute hätte das Tor nicht mehr gelten dürfen.
Ja.
Weil es einfach heute überprüft worden wäre.
Genau. Es hätte 10, also ich muss zugeben, ich habe nicht genau erkennen können, weil die Perspektive ein bisschen verzerrt war, ob es wirklich abseits war. Aber der Linienrichter hat zumindest die Fahne gehoben und gewackelt, damit auch relativ energisch, weil der Schiedsrichter ihn eben nicht gesehen hat.
Damals gab es noch keine Funken, ne?
Also heute hätte es zumindest eine Überprüfung geben können, beziehungsweise geben müssen, weil ja ein Tor gefallen ist. Ja. Und Tore werden ja generell überprüft. Und ich habe es vorhin schon gesagt, apropos Hamann, der hat nicht nur die Vorlage zu diesem Tor gegeben, sondern war eben mit Alonso der Dreh- und Angelpunkt in der Zentrale.
In der ersten Halbzeit hätte es, das darf man nicht vergessen, vielleicht dafür auch den Elfmeter geben dürfen oder müssen.
Für Liverpool?
Eben Ausgleich der Gerechtigkeit, stimmt. Da sind wir wieder.
Ja, es ist immer schwierig, das so gegeneinander aufzuwiegeln.
Ja, aber stimmt ja. Und interessant ist ja auch, heutzutage spricht man im Sport oder spricht jeder von Momentum. Das Momentum ist jetzt auf Seite von XY. Damals hat man noch nicht so richtig davon gesprochen, aber wenn man das getan hätte, Liverpool eindeutig jetzt natürlich klar, mit dem Momentum auf seiner Seite innerhalb von knapp 2 Minuten 2 Tore erzielt. Ja, und 3 Minuten später nur, also das ist ein ganz schmaler Zeitkorridor, 3 Minuten später hält dann Gennaro Gattuso den durchbrechenden Steven Gerrard im Strafraum am Arm und der sinkt dann, wie ich finde, ziemlich unenglisch schnell zu Boden. Ich glaube auch, er hätte da nicht fallen müssen. Aber nun sei es drum. Und es gab Elfmeter. Was ich kurios finde, es gab keine Karte für Gattuso.
Ja, das stimmt, das war komisch.
Ich finde auch, wie verrückt, Jamie Carragher ist hingesprungen und Gerrard auch zum Schiedsrichter, haben sich beschwert, obwohl der Elfmeterpfiff schon kam.
Aber also es gab in diesem Finale ohnehin sauspät erst die erste
gelbe Karte. Es gab 2 gelbe Karten.
Und die erste hat dein Freund Jamie Carragher bekommen. Ich glaube, knapp ab der 70. Ich habe das dann auch nochmal so ein bisschen gegengeprüft mit anderen Champions-League-Finals und da gab es deutlich mehr Karten.
Also Gattuso kann man eigentlich immer mal gelb geben, da liegt man nicht falsch.
Und dann zur Not zeigst du ihm einmal, zweimal, dreimal, ja, jetzt gibt's gelb. So.
Nein, aber ich fand das wirklich cool. Die Dynamik von Gerrard ist auch schon brutal gewesen in dieser Szene, muss man ja schon sagen. Also ich weiß nicht, klar, es sieht so aus, als wäre er leicht gefallen, aber der war halt auch wirklich mit Dampf unterwegs.
Genau, und der hält ja ihm aber, er hält ihm halt am Arm, ja, und er fällt so, als wenn er unten getroffen
ist. Und wenn ist er die egal. Wahl hat.
Ja, klar. Dann, ich meine nur, weil Steven Gerrard traut man das jetzt nicht so zu, ne? Ja. Aber ich fand
der Not frisst der Teufel fliegen, ne?
Ja, richtig.
Oh, endlich war ein richtiges Sprichwort.
Ja.
Mario, du musst dich dran gewöhnen, dass von Hans und mir oft die Sprichworte richtig anfangen und falsch aufhören. Oh. Oder andersrum. Aber der war letzter Mann. Also, Gerrard stand dann ja vorm gegnerischen Torhüter. Also, es hätte sogar die rote Karte, wäre damals 2005 diese Doppel-Dreifach-Bestrafung, wäre ja sogar noch okay gewesen. Es gab nicht mal Gelb für Gattuso. Sei es drum. 60. Minute, Xabi Alonso tritt an zum Elfmeter.
Offset by Dina, Xabi Alonso! And Mission Impossible is accomplished! Liverpool were 3-0 down 5 minutes ago. And now, look at that scoreline!
Nochmal zum Thema Karten. Wer definitiv eine rote Karte hätte sehen müssen für seinen übertriebenen Jubel, war Milan Baroš, der den Haken auswarf und Xabi Alonso am Hals packte, den sofort umgerissen hatte.
Schleudertrauma.
Und du siehst eben, dass Alonso dann am Boden liegt, die Augen aufreißt und wahrscheinlich in dem Moment dann auch realisierte, dass er doch ein bisschen Glück hatte bei seinem Nachschuss.
Ja, also vor allem aus dem Winkel, wenn man sich das nochmal anguckt, der wird ja gehalten, er läuft aber sofort hin und dann so aus diesem Winkel so links. Also den Dida hält den perfekt, ist ja auch als Elfmetertöter bekannt, kommen wir auch gleich noch zu. Ich weiß nicht, ob Luis Garcia, der dann schon anspurtete, auch nicht ganz regelkonform, glaube ich, schon vor Moment der Ausführung deutlich im Strafraum stand, ob er ihn auch reingemacht hätte, diesen Nachschuss. Aber dann war es eben geschafft, ich glaube 5-6 Minuten. Ich kann ja mal ganz kurz fragen, könnt ihr euch noch dran erinnern oder Hans, kannst du dich noch dran erinnern? Hast du das bei dir zu Hause geguckt? In welchem Zustand? Also warst du eher für Liverpool, eher für Milan?
Damals meinst du?
Ja.
Ich war 20 und ich habe es glaube ich in Köln während meiner Studienzeit gesehen und ich glaube dann mit diesem Comeback von den Reds war ich natürlich dann für Liverpool, ja.
Ja, okay, denn ich kann das mal ganz kurz erzählen. Ich war da auf Abifahrt gerade 2005 Ende Mai. Und wir haben die erste Halbzeit geguckt und wir hatten relativ viele Fußballverrückte dabei. In Bulgarien waren wir und haben dort Fußball
natürlich
geguckt. Natürlich. Und haben das da geschaut und ich muss zugeben, ich bin in der Halbzeit erstmal weggegangen. Also nach der ersten Hälfte bin ich dann Richtung Bar und Club und so weiter, was alles auf der Anlage war.
Ist dir das seitdem nochmal wieder passiert?
Und das Skurrile war, ich bin dann zur Mitte der Verlängerung erst wieder zurückgekommen und dachte mir so, Leute, warum guckt ihr denn jetzt die Highlights immer noch? Und bis mir dann irgendjemand mal sagte, nee, das sind nicht die Highlights, das ist jetzt gerade live Verlängerung. Da
waren ganz schön viele Elfmeter in dem Spiel, ne?
Und was dann nämlich richtig geil war, es sind am Tag später kamen zwei Liverpool-Fans auf unsere Anlage, kamen an, im Trikot, haben relativ hart gestunken und sahen auch übel aus. Die haben nicht gepennt, die haben am Flughafen gepennt in Istanbul und sind am nächsten Morgen von Istanbul aus nach Bulgarien, weil sie Urlaub gebucht hatten. Und das Geile war, sie mussten den restlichen Urlaub nicht ein Getränk mehr bezahlen. Die sind die ganze Zeit in ihren Liverpool-Trikots rumgelaufen und alle haben sie gefeiert. Die haben immer wieder das Ticket rausgezogen und haben es allen gezeigt und mussten den ganzen Urlaub, ich will gar nicht wissen, was das mit ihrer Leber gemacht hat, aber das war so
skurril.
Im Zweifel ist sie nicht mehr da. Genau, es war mit diesem 3-3 natürlich noch nicht zu Ende, die reguläre Spielzeit. Eine halbe Stunde war ja noch auf der Uhr. Man hat aber dann auch gemerkt, das hat ganz schön Kraft gekostet. Also Liverpool war echt, ich will nicht sagen stehend K.O., aber die hingen dann schon doch in den Seilen, weil man ja auch immer wieder die Konzentration hochhalten musste, weil eben hinten, ne, mit der Dreierkette war gefährlich gegen die individuell saustarken Mailänder.
Milanesen,
wie Franz Beckenbauer so schön sagt.
Gelernt heute.
Und deswegen, nach 90 Minuten, stand es dann eben 3-3 und eine Verlängerung musste her, in der Mailand auf jeden Fall die Entscheidung suchte.
Ich muss gerade immer noch lachen über Beckenbauer, der einfach immer so geredet hat, wie ihm die Schnauze gewachsen ist.
Ja, ja, ja.
Er hat einfach, ja, Milan, ja, dann sind das bestimmt die Milanesen. Das ist
ja, aber auf Italienisch sagt man vielleicht auch Milanesen, oder?
Mit Sicherheit, aber
ich kenn mich da,
der Rest war trotzdem bayerisch.
Ja, das stimmt. Ja, Mai. Jedenfalls, es geht in die Verlängerung. Ich habe es gesagt, Mailand sucht die Entscheidung. Und die wohl größte Chance und auch die, die der erste, die hat quasi den Sockel für das Denkmal von Jerzy Dudek symbolisiert sozusagen. Andrei Shevchenko, 117. Minute. Hören wir mal rein.
To the lottery of the shootout. Serginho with a great cross. Oh, what a save! What a save from Shevchenko by Jerzy Dudek.
Jerzy, I apologize.
Ja, der Co-Kommentator sagt, Jerzy, I apologize. Der war ähnlich drauf wie Marcel Reif und hat während der Partie immer wieder kritisiert, dass Dudek zwar auf der Linie ein guter ist, aber eben ja beim Rauslaufen und in der Strafraumbeherrschung und bei hohen Bällen nicht so sicher war. Man muss auch sagen, Dudek hat auch nicht jedes Spiel in dieser Champions-League-Saison gemacht. Der zweite Keeper hat auch 3 oder 4 Spiele gemacht. Man war sich nicht so ganz sicher, ob man mit Dudek die richtige Nummer 1 hat. Naja, aber auch hier wieder, wer gewinnt, hat recht. Aber im Spiel, er hat auch eine relativ krasse Chance oder einen krassen Fehler gemacht. Da hat kam Flanke von der linken Seite. Dudek hat den Ball nur so abtropfen lassen und dadurch gab es noch einen Nachschuss, der dann auf der Linie geklärt wurde. Also Dudek war wirklich nicht der Übertorwart, zu dem er im Nachhinein oft gemacht wurde.
Aber eigentlich war Shevchenko der Überstürmer, zu dem er auch gemacht wurde, aber zu Recht auch. Ich erinnere mich an ein Spiel, das war, ich glaube, so 2005 oder 2006 irgendwann mal, Champions League Bayern gegen Milan.
Ja.
Da bin ich hingefahren, ich komme aus dem Allgäu ursprünglich, war nicht so weit nach Mailand und am nächsten Tag war, das weiß ich noch, Deutschklausur und dann bin ich morgens wieder angekommen und direkt mit Trikot und so hingegangen. Aber was ich sagen wollte, das war ein 4-1 für Milan, wenn ich mich nicht täusche.
Okay.
Und Shevchenko war in diesem Spiel der mit Abstand beste Spieler, den ich bis dahin jemals live gesehen habe. Jemals.
Ja.
Also klar, das war 2005, da habe ich natürlich noch weniger Spiele gesehen als jetzt.
Ja, klar.
Und noch kein Messi bis dahin und so, aber das war mit Abstand, und zwar mit großem Abstand, der beste Spieler, den ich je gesehen habe.
Finde ich verrückt. Also finde ich wirklich, ist interessant, weil Shevchenko ist für mich, da komme ich wieder mit meinen Kategorien, ist für mich jetzt also Kategorie Crespo gewesen immer. Also ich hatte den jetzt nie so auf dem großen Schirm, vielleicht aber auch. Er hat ja bei Chelsea gespielt.
Ja, das war dann
die Ablöse war ja damals auch schon.
Ja, die war sehr, sehr hoch, aber so er hat sich da keinen Gefallen mitgetan.
Nee, hat sich nicht, da, aber das hat sich da, ich weiß auch nicht, woran es lag jetzt im Nachhinein, aber hat sich ja bei Chelsea, wie viele andere auch,
Torres,
schwer getan,
nicht wirklich durchgesetzt. Ja, ich hätte jetzt Marco Marin erwähnt, aber ja, du hast recht.
Ja.
Nein, aber ich finde das wirklich skurril. Es gibt ja so Stürmer, wenn man die mal im Stadion gesehen hat, du hast als gegnerischer Fan immer Angst. Mir geht das mit Dimitar Berbatov zum Beispiel so. Berbatov mal bei Leverkusen, als ich den gegen Dortmund gesehen habe. Ich hatte immer Angst, wenn der in der Nähe war, weil der so eine natürliche Torgefahr, so ein Torinstinkt hatte. Und Shevchenko, den muss er halt reinmachen.
Ja.
Marcel Reif sagt
ja,
auch, man sagt sich immer so leicht, aber den zweiten muss er machen.
Ja,
aber auch da, 117 Minuten hat der Mann gespielt. Die Kondition ist vielleicht noch da, die Konzentration aber nicht oder andersrum. Und Dudek weiß bis heute nicht, wie er den Ball gehalten hat.
Das ist eher.
Der hält die Hand hin. Normalerweise geht die Hand, wenn der Ball so doll dagegen kommt, nach hinten weg und dann ist der Ball im Tor.
Das hätte ich Dudek auch gerne heute hier gefragt. Ich habe ihn ja bei Instagram angeschaut. überraschenderweise hat er nicht geantwortet.
Schade.
Aber das ist auf jeden Fall eine kleine Reise wert, sich mal das Instagram-Profil von ihm anzuschauen, denn der scheint ein sehr entspanntes Leben nach dem Fußball zu führen. Du siehst ihn auf Fotos, wie er Kuchen backt, wie er mal mit seinem Hochdruckreiniger auf dem Dach steht und ja, so ein bisschen den Putzteufel spielt. Motorrad fährt er auch. Ich glaube, der ist, und das siehst du auch witzigerweise nach dem Spiel, ich will jetzt gar nicht zu weit vorweggreifen, aber du siehst in seinem Gesichtsausdruck, siehst du an, ich glaube, das werde ich mir in 10 Jahren noch nicht erklären können, was ich hier gelöst
habe. Ja, das Verrückte ist ja, der hat 6 Jahre insgesamt bei Liverpool gespielt, danach ist er zu Real gewechselt, war dann noch 5 Jahre bei Real und hat in der Zeit keine Handvoll Spiele gemacht.
Nee, der war nur die Nummer zwei.
Der war die Nummer zwei.
Ja.
Und allein so dieses, okay, ich bin jetzt hier der Held, kam vorher übrigens von Feyenoord Rotterdam, wo er auch viele Spiele gemacht hat, über 100, war da ein guter, kam dann zu Liverpool, da war mal so, mal so, mal so, ist dann aber der Held gewesen. Und dann halt, ja, mein Gott, jetzt bei Real hat er wahrscheinlich als zweiter Keeper bei Real, verdienst du wahrscheinlich auch ziemlich gut. Holst dir vielleicht auch als Nummer zwei noch den ein oder anderen Titel. Aber ich fand das, ja, Jerzy Dudeks Karriere, beziehungsweise allein dieses Spiel, ist ja so verrückt. Das ist ja dieses Ding, stell dir vor, wenn Loris Karius nur ein bisschen unsicher gewesen wäre in seinem Spiel und dann am Ende aber einen Elfmeter gehalten hätte, dann würden wir heute vielleicht über Karius so reden wie über Dudek. Es sind manchmal wirklich nur diese Zentimeter.
Aber der hat nicht so einen witzigen Instagram-Account, der
Karius?
Ja.
Ja, der backt weniger Kuchen, das stimmt.
Also meine absolute Lieblingsszene in diesem gesamten Spiel hat sich ereignet mit Dudek vor dem Elfmeterschießen. Ihr habt es ja bestimmt beide auch gesehen. Jamie Carragher geht zu ihm hin und redet auf ihn ein. Und wie er auf ihn einredet. Also man denkt wirklich, was, also armer Dudek, was passiert denn da? Der hat, also Elfmeterschießen, es stand zuerst 0-3, dann 3-3, dann hält er noch den von Shevchenko.
Ja.
Und dann will er sich eigentlich konzentrieren und dann kommt da sein Abwehrchef auf ihn zu und labert ihm die Hucke voll.
Das auch noch in welchem Dialekt.
Und wie gleich, ja eben. Und dann habe ich Jamie gefragt, sag mal, Jamie, was um alles in der Welt hast du dem Dudek da gesagt?
Jetzt bin ich gespannt.
The scenes with Dudek before the penalties, I mean, it was a once-in-a-lifetime opportunity for all of us, and Jersey being the keeper, he's going to be the hero. That's the only thing for a goalkeeper, and do everything you can. Why look back at regrets? So, yes, trying to save the penalties, obviously, but do everything you can to put them off, even if they think it's gamesmanship, cheating, don't worry about it. The most important thing is winning the shootout, and yes, I mentioned Bruce Grobbelaar's name, and what he did, spaghetti legs in Rome in 1984, but I'm not sure Jersey understood too much of what I said, but certainly he's a legendary figure now, and he's done his own spaghetti legs in Istanbul.
Also, dass er nichts verstanden hat, ich glaube, das können wir jetzt unterschreiben.
Ja, vor allem, man muss überlegen, er sitzt jetzt wahrscheinlich gemütlich zu Hause am Schreibtisch, als er dir diese Sprachnachricht geschickt hat, damals nach 120 Minuten im lauten Atatürk-Stadium mit diesem Dialekt, Wahnsinn.
Und er hat es ganz kurz da erwähnt, man versteht es nicht ganz so gut zugegebenermaßen, aber erwähnt Bruce Grobbelaar. Und er ist tatsächlich vor diesem wichtigen Elfmeterschießen zu ihm hingegangen und hat ihm von Bruce Grobbelaar erzählt. So, wer ist das? Liverpools Torwart, 1984 im Europapokalfinale gegen Rom. Das erste Europapokalfinale, das im Elfmeterschießen entschieden wurde, war das. Und dann geht er zu ihm hin und sagt, mach den Grobbelaar, mach den Grobbelaar. Und da hat der Dudek wahrscheinlich gedacht, was denn, wer ist das? Und so. Okay, Bruce Grobbelaar ist ein Torwart aus Zimbabwe, geboren in Südafrika, aber dann berühmt geworden, eben 1984. Und warum? Weil er hat diese berühmten Spaghetti Legs, die Jamie da gerade erwähnt hat, gemacht im Endspiel. Er hat sich hingestellt und wenn sich jemand nicht vorstellen kann, wie das aussah, ihr müsst euch vorstellen, wie Mr. Bean tanzt. Kennt ihr diese Szene? Ja. Er steht einfach da, bewegt so ein bisschen die Beine, wackelt ganz unbeholfen. Und das war 84 und dann schießt einer drüber und Liverpool gewinnt das Ding.
Ja.
Und hat der Dudek gesagt, ja, keine Ahnung, wer der Grobbelaar ist, aber tanzen kann ich auch. Und dann kam es zum Elfmeterschießen. Es war unfassbar.
Und vor allem auch diese Psychospielchen auch von ihm, dass er jedem Milan-Spieler immer den Ball persönlich überreicht hat.
Ja.
Und
aber nie irgendwie, was ich so sympathisch fand, immer, also auch nicht mit so einem hämischen Grinsen oder so, also er hat es gibt ja auch Torhüter, die da total dann richtig fies werden. Ich erinnere an Marvin Hitz, als er damals noch bei Augsburg gespielt hat, ich glaube gegen den FC war das ein Spiel, da hat er versucht, den Elfmeterpunkt zu bearbeiten, dass irgendwie der so tief ist, dass der Ball da nicht richtig rauskommt.
Du müsstest eigentlich weiße Handschuhe tragen, wie bei so einem Butler. Weil es ist wirklich so eine höfliche Geste. Er gibt ihm den Ball und zieht sich auch sofort zurück.
Ja.
Du hast recht, er sagt nichts, sondern es ist einfach
nur... Er gibt ihm einfach den Ball so rüber. Ja. Übrigens, Bruce Grobbelaar, der ein oder andere Hörer könnte den Namen bei uns auch schon mal gehört haben. Er war nämlich auch beim Hillsborough-Spiel, bei dieser Stadionkatastrophe damals, war er auch im Kasten der Liverpooler und hat dann auch dafür gesorgt natürlich, dass das Spiel irgendwann endlich abgebrochen wurde und die Fans gerettet oder verarztet oder geborgen werden konnten. Ja, und diese Spaghetti-Legs, die hat er dann ja auch wirklich gemacht. Also er ist ja, aber auch noch nicht beim ersten Schützen, sondern am Anfang ist er noch nur so ein bisschen hin und her gehüpft und hoch und runter und Arme. Und irgendwann machte er diesen, ich glaube, Marcel Reifert irgendwie Gummimann oder was weiß ich, was er erwähnt hat. Ich fand das total verrückt. Ich muss sagen, dass ich das damals 2005 natürlich nicht auf dem Schirm hatte, dass es einen Bruce Grobbelaar gab, der das 1984 schon mal gemacht hat. Und nicht Also ich habe es vorhin schon einmal erwähnt, Dida galt vor diesem Elfmeterschießen auch als Elfmeterkiller, denn er hat im Finale von Manchester, 2 Jahre vorher, als der AC Mailand gegen Juventus Turin gewonnen hat im Elfmeterschießen, hat er 3 Elfmeter gehalten. Also ich weiß nicht, ob es an der Statur liegt oder einfach an seiner Reaktionsschnelligkeit oder manchmal nun mal auch am Glück, ne? Beim Elfmeterschießen, aber der ist auch Elfmeterkiller, hat Xabi Alonso den Ball entschärft, beim Nachschuss chancenlos gewesen und so ging man also in dieses Elfmeterschießen mit den Spaghetti Legs von Dudek und den Elfmeterqualitäten von Dida.
Serginho with the first penalty from Milan. Oh! Not even close. Not even close. Harman to give Liverpool the advantage.
Oh, that'll do.
Gets him.
That'll do nicely. It's Pirlo. Oh. He's done it! Terrific stop. Pirlo tried to deceive him. Gibril Cissé. 2-0!
Brilliant.
So, jede Mannschaft hat also zwei Schützen an den Punkt gebracht. Es stand 2-0 für Liverpool. Serginho für Milan links drüber. Also jetzt nicht Uli Hoeneß 1976 drüber, aber schon links deutlich drüber. Dann kam Didi Hamann, der übrigens damals mit einem Ermüdungsbruch im Fuß gespielt hat. Der hat sich kurz vor Ende der Verlängerung, so 115. Minute rum, meinte, er fing auf einmal, hat irgendwas in seinem Fuß angefangen weh zu tun. Und er wusste ja nicht, ob es jetzt irgendwie, wo es im Fuß ist, ob es ein Zeh ist oder was es ist. Aber er meinte dann auch hinterher, dass das Adrenalin so da war. Und ja, dann wurde er auch gefragt, wie das denn jetzt war, mit den Schmerzen zu schießen. Und er meinte, Schmerzen waren mir egal, weil der Ball musste ja ins Tor. Und das finde ich so eine richtig schöne, einfache, naive, aber ja auch vollkommen nachvollziehbare Begründung.
Die da hat die richtige Ecke.
Die da hat die richtige, und Didi Hamann macht da den Simone Sasa und tänzelt ja noch so leicht.
Stimmt, ja.
Und stockt und bleibt fast stehen, was ja nicht erlaubt ist. Jedenfalls heutzutage nicht.
Diesem Elfmeterschießen war ganz, ganz vieles nicht erlaubt.
Ja, also genau,
Dudek,
da kommen wir gleich.
Angedeutet mit der Linie, der stand schon fast am Elfmeterpunkt.
Genau, vor allem gegen Pirlo stand Dudek. Das war dann nämlich der zweite Schütze von Milan. Da ist Dudek ein Schritt raus, zwei Schritte raus und kam so weit nach vorne, dass er fast an der Kante des Fünfers stand. Aber Pirlo hatte ich auch gar nicht mehr auf dem Schirm, dass der verschossen hat. Pirlo ist für mich immer so ein souveräner Typ, auch wenn er damals noch nicht diesen gemütlichen Vollbart hatte, aber hat relativ dürftig links unten aus seiner Sicht hat er hingeschossen und dann hält Dudek den, wobei ich ja, wo ich jetzt dürftig sage, ich weiß nicht, was da eure Meinung ist. Ich finde immer dieses schwach geschossen, das finde ich so schwierig, weil stell dir vor, ich schieße schwachen Elfmeter links unten und du bist der Torwart, springst in die andere Ecke.
Ja,
was sagt der
verladen.
Kommentator? Er hat ihn ausgeguckt oder verladen.
Ja.
Schwach geschossen hat nur einer in diesem Elfmeterschießen, finde ich.
Das war
und zu
Genio.
Dem kommen wir ganz am Ende. Aber jetzt stand es halt 2-0 nach 4 Schützen. Dann hat für Milan das erste Mal jemand getroffen, Jondal Thomasson, spät eingewechselt worden, macht das 2-1. Jon Arne Riese verschießt und den Ball hält, boah, Dida hält den so geil. Riese macht eigentlich alles richtig, weil der Elfmeter ist wirklich gut geschossen. Schießt auch links unten flach, der würde genau an den Innenpfosten und reingehen und Dida mit seinen 3 Meter langen Armen geht runter und lenkt den so um den Pfosten rum. Das war eigentlich, ja, also das war wirklich eine geniale Parade, auch wenn nach dem Finale niemand mehr über Dida redet. Dann kommt Kaká, macht das 2-2, auch ganz souverän. Und dann kommt Wladimir Smica, verwandelt zum 3-2, Match bei Liverpool sozusagen. Der nächste für Milan war Shevchenko, der musste also treffen, ansonsten ist es vorbei. Zur Erinnerung, Shevchenko, ich habe gerade schon über 2003 gesprochen, da hat er den Entscheidenden getroffen. Shevchenko war ja auch in Mailand war ja auch so ein Glamour-Boy. Irgendwie seine Hochzeit wurde im Fernsehen übertragen und er war eigentlich so der Superstar. Mario hat es ja gerade schon gesagt, torgefährlich durch und durch. Und hinterher vermuteten einige, dass ihm vielleicht diese letzte vergebene Chance da aus der 117. Minute gegen Dudek, dass das ihm so ein bisschen das Mojo geraubt hat.
Ich glaube, es waren eher die Hüften von Dudek, die sich...
Oder die Hüften von Dudek. Jedenfalls hat Dudek auch hier wieder den Spaghetti-Man, den Bruce Grobbelaar Gedächtnistorwart gespielt und dann ist Shevchenko zum Elfmeter angetreten.
There will be no second chances if Shevchenko misses. It's safe!
Ja, eine sehr außergewöhnliche oder vielleicht sogar die außergewöhnlichste Fußballnacht hat das außergewöhnlichste Ende, sagt der Kommentator in dem Fall. Was da abging, war Wahnsinn. Ich habe noch nie so viele eigentlich hüftsteife Männer so elegant hüpfen sehen, wie die da alle auf Dudek zugelaufen sind. Didi Hamann hüpft wie ein kleines Mädchen auf einer Blumenwiese. Jamie Carragher auch, alle springen auf Dudek. Wahnsinn. Also und dann diese Feierlichkeit
ich glaub,
in der Kurve.
Ich glaube nur, dass die Barbesitzer in Istanbul in dem Moment wahrscheinlich knallrote Köpfe bekommen haben und sich dachten, fuck ey, wir haben den Kühlschrank nicht aufgefüllt. Gleich kommt eine wilde Horde und legt dann wahrscheinlich die Istanbul, wie auch schon vor dem Spiel, wieder trocken.
6:4 nach Elfmeterschießen, 3:2 im Elfmeterschießen. Und kurios übrigens, Mario, du warst da ja im Gegensatz zu vielen anderen Champions League Finals hinterher, also die dann danach noch folgten, dort nicht im Stadion. Wenn du im Stadion gewesen wärst, hätte ich für dich gehofft, dass du auf der Mailand-Seite gesessen hättest. Denn auf der anderen Seite, auf der, wo die meisten Liverpool-Fans saßen, da fiel kein Tor. Insgesamt lag der Ball ja 11-mal im Tor.
Stimmt, klar.
Das sind ja 11 Tore gefallen, 6 in der regulären Spielzeit und dann halt nochmal 5 im Elfmeterschießen. Und alle waren nur von der Führungskamera, also von der Haupttribüne, auf das rechte Tor. Eigentlich ganz witzig, oder? Ja. Also für die da drüben nicht, aber für anderen. Ich weiß nicht, ob es verhext ist oder verflucht, ich weiß es nicht. Also es war dann soweit, Liverpool, Champions of Europe. Zum 5. Mal Champions of Europe, 4-mal Europapokal der Landesmeister und dann auch endlich die Champions League. Und deswegen durften sie den Pokal auch behalten. Es ist da also so wie beim WM-Titel, dass nach einer gewissen Anzahl ist es eben kein Wanderpokal mehr. Der, ich habe mich da mal schlau gemacht, normalerweise musst du den nach 10 Monaten wieder zurück an die UEFA schicken. Und die putzen die dann und reparieren die dann und desinfizieren die vor allem, auch vor Corona schon.
Für die Briefmarke drauf.
Ja, genau. Und dann geht der erstmal ins Museum und kommt dann zum nächsten Pokal, zum nächsten Finale wieder raus. Da war es dann aber so, dass Liverpool den dann 2005 behalten durfte. Heißt, den Pokal, den der FC Liverpool im vergangenen Jahr bekommen hat, überreicht bekommen hat, ist nicht der, den sie 2005 auch bekommen haben. Er sieht natürlich genau gleich aus. Ist, glaube ich, von einem deutschen Pokalmacher. Irgendwo hatte ich das mal gelesen. Ich glaube, bei Bremen sitzt der.
Ja, natürlich.
Muss
ja, natürlich endlich mal ein Pokal in Bremen, ja, genau. Aber genau, das ist nicht mehr der gleiche Pokal. Und ja, wie hat Franz Beckenbauer so schön noch in der Halbzeitpause gesagt, wenn da jetzt nicht ein Wunder passiert, und es passierte eben das Wunder von Istanbul, das Liverpool Echo, eine Zeitung aus Liverpool, hat hinterher am nächsten Tag geschrieben: "It shouldn't have happened. Some of us aren't convinced it did. Only the pinch marks confirm it. We thought it was all over. It wasn't." Also, es hätte nie passieren dürfen sozusagen. Einige von uns sind immer noch nicht überzeugt, dass es wirklich geklappt hat, dass es wirklich wahr ist. Nur die pinch marks, also wo wir uns gekniffen haben sozusagen, die blauen Flecken, zeigen eben noch, dass es wahr ist. Wir haben gedacht, es ist alles vorbei, aber es war nicht vorbei. Ja, ich habe es gesagt, auf meiner Abi-Fahrt, da bin ich dann wieder eingestiegen, so zur Verlängerung. Und ich weiß noch, dass wir irgendwie alle für Liverpool waren. Keiner weiß warum. Wir haben, Daniel hat in einer der vergangenen Folgen schon immer mal gesagt, dass er dann immer für den Underdog ist. Vielleicht liegt es ja daran, also dass man jetzt nicht für den AC Mailand war, sondern jetzt eher für Liverpool war. Also für mich ist das bis heute, danach gab es ja jetzt noch viele, viele, viele Champions League Finals, mal mit einem Ausgang, den ich mir erhofft habe, mal mit einem, den ich nicht erhofft habe. Ich denke da vor allem an 2013, wo Mario im Stadion war, ne?
Ja.
Ja.
Aber 2012 auch, muss man dazu sagen. Okay.
Das war. Du willst jetzt mit ausgleichender Gerechtigkeit ankommen.
Ich glaube,
ne?
Er hat auch das T-Shirt runter und zieht das gleich noch aus.
Und 2010 auch schon verloren.
Oh, die Bayern, okay, ne? Also okay, okay. Ja, es gibt, ihr merkt es also, es gibt viele, viele Finals, wo nicht nur Mario war, sondern auch viele, viele Finals, die wir natürlich noch besprechen werden. Ist das für euch bis heute immer noch das spektakulärste Champions League Finale oder gab es irgendeins, mit dem ihr noch mehr oder das ihr noch krasser fandet, vielleicht auch aus irgendwelchen persönlichen Gründen?
Ah, das ist, ich find's auch erstaunlich. Ich war damals 20 und habe gar nicht mehr so viele Erinnerungen an dieses Spiel. Mhm. Aber es gab ja noch so viele andere, zumindest in der Dramatik, große Champions League Finals. Ich erinnere mich sehr stark an den zusammenklappenden Michael Ballack damals mit Chelsea im Champions League Finale.
2:8
im Elfmeterschießen, als John Terry verschießt. Natürlich die Schlachten, die Bayern geschlagen haben, auch gegen Dortmund. Aber es ist, glaube ich, so vom Spielverlauf und eben auch was die Protagonisten betrifft. Also wir haben jetzt viel über Dudek gesprochen, der im Spiel jetzt wirklich nicht die Leuchte war und dann im Elfmeterschießen mit einfachen Tricks, auch nicht ganz regelkonform, dann das Ding holt oder Liverpool sichert. Insofern ist es, was diese einzelnen Geschichten angeht, glaube ich, schon das Besonderste.
Ich glaube auch, von der einzelnen Geschichte ist das echt, glaube ich, die Nummer eins. Unabhängig davon, dass wir jetzt hier in München sind und so, muss ich sagen, dass das Finale 2012 auch wirklich brutal war.
Ja.
Also ich kann mich erinnern, ich saß neben Gary Neville und Martin Tyler, die das Spiel kommentiert haben.
Name-Dropping!
Und die waren so ein bisschen, ja, natürlich auf englischer Seite, obwohl Gary natürlich auch eigentlich kein großer Chelsea-Fan ist. Aber ich war da...
Was ist eigentlich Martin Tyler für ein Fan?
Kein
Darfst du nicht sagen?
Nee. So. Sondern, also, er ist Fan, glaube ich, vom FC Woking oder so. Wirklich was Kleines, wo er herkommt. Also, ich bin irgendwo in der, sofort von London, wo
ja,
so,
okay.
irgendwie.
Aber sowas. Interessant, der hat aber keinen Verein, so, mit dem er fiebert?
Nein, hat er nicht. Okay. Nee, aber er mag die Hymne des FC Bayern, am liebsten von allen Hymnen, hat er gesagt. Er versteht natürlich nichts, aber ihm gefällt das Stern
vielleicht
des Südens so gut. Ja,
vielleicht, weil er nichts versteht.
Die Melodie gefällt ihm immer,
das
wenn er hier im
Stadion
ist. Wie
bei Gigi Buffon, der doch auch Borussia Mönchengladbach mag, weil er damals, als er aufgewachsen ist und Fußball geguckt hat, den Namen am lustigsten fand. Borussia Mönchengladbach.
Ja, ja, klar.
Deswegen
ja,
ist er großer Sympathisant und Gladbach schickt ihm regelmäßig irgendwelche Fanutensilien. Ich weiß gar nicht, ob er die auch wirklich trägt oder ob er die auch wertschätzt, aber sie schicken sie auf jeden Fall. Immer sonntags. Was ich ja interessant fand, im Nachlauf dieses ganzen Spiels, dass es ja 2 Jahre später eine Revanche gab.
Ja, in
das
Athen, oder?
Das vergisst man ganz oft. Genau, in Athen. Das finde ich weiterhin total verrückt. Wieder AC Mailand gegen den FC Liverpool. Ich guck gerade mal, ich habe hier die Aufstellung vor mir. Es sind auch noch relativ viele, vor allem auf Mailänder Seite, die damals schon mitgespielt haben. Natürlich Paolo Maldini, der da sich dann wirklich seinen 5. Titel gesichert hat. Ist bis heute Rekordhalter übrigens. Kein Spieler hat mehr Champions League Titel als Paolo Maldini gesammelt. Auf Liverpooler Seite, klar, Jamie Carragher, den wir heute hier auch in dieser Folge immer wieder gehört haben. Und sonst in der Startelf gar nicht mehr so viele. Steven Gerrard, Xabi Alonso, Jon Arne Riise. Und dann hört es aber schon fast auf. Pepe Reina im Tor übrigens. Und, ach krass, guck an. Ich sehe jetzt hier Baudewijn Senden. Den kennt man auch, den Niederländer.
Den kennt man auch.
Baudewijn Senden. Ja, aber nee, ich finde es total verrückt, dass es dann die Chance gibt, 2 Jahre später sozusagen, dass man dann wieder aufeinandertreffen kann. Und da hat man sich dann gerecht und an dieses Spiel erinnert man sich natürlich auch nicht so sehr, weil es halt auch einfach nicht so spektakulär war. Du hast ja dann in den vergangenen Jahren immer wieder auch mit vielen Größen des englischen Fußballs zu tun gehabt. Wir haben es jetzt gehört, Jamie Carragher, Gary Neville, Martin Tyler, hast ja auch hin und wieder mal Thierry Henry, die Arsenal-Legende, getroffen in England. Spricht man da noch oft drüber, über dieses Finale, oder ist es einfach so, ja, das ist jetzt geschehen und seitdem hat Chelsea mal wieder gewonnen und Man United hat irgendwie, war auch mal wieder gut und von mir aus Liverpool stand jetzt 2-mal im Finale. Wie groß ist dieses Spiel noch?
Also in Liverpool sprechen die ständig noch drüber, muss man ganz ehrlich sagen. Obwohl, jetzt klar, haben sie es natürlich nochmal wieder gewonnen, aber gerade die Jahre davor und auch bevor die Klopp-Liverpooler jetzt dann eigentlich ins Leben gerufen wurden, davor schon. Also es gibt natürlich auch, gerade wenn man das in England oder auf Twitter so ein bisschen verfolgt, immer wieder mal den Beef zwischen Carragher und Neville. Also natürlich
Liverpool Man United,
niemand mag sich weniger. Und deswegen, da wird immer wieder mal darüber gesprochen. Hier, der eine kommt mit 99 daher, der andere mit 2005 und so weiter. Witzig, da ging das so hin und her. Mit Henri ehrlich gesagt weniger, weil der war halt ja da nicht dabei und hat mit Liverpool auch nicht so viel am Hut gehabt, aber es war schon eine Geschichte, wenn ich sie noch kurz erzählen darf, war sehr interessant. Es war hier in München, da kam Jamie Carragher mal hergeflogen und hat sich getroffen mit Xabi Alonso bei den Bayern. Und da hatte ich das Glück, dass ich mit hinein durfte mit den beiden.
Ja.
Und dann haben die sich halt auch so unterhalten über alles Mögliche. Also wir haben ja jetzt heute schon gehört, was die miteinander erlebt haben.
Ja.
Und es ging halt auch um die Vergleiche so zwischen, wie ist Guardiola als Trainer, wie ist Mourinho als Trainer, wie hast du denn Messi verteidigt? Und solche Sachen. Und da bin ich mit großen Ohren da gestanden und habe gedacht, ja, wahrscheinlich gar nicht. Weil es halt einfach nicht geht. Aber ich habe nachgeschaut, beide haben tatsächlich gegen Messi gespielt. Also Alonso sowieso mit Real Madrid gegen Barca oft, aber auch Carragher hat noch gegen Messi gespielt. Und das war schon so ein Moment, ich dachte, boah, ey, das sind schon 2 große Namen, mit denen ich da gerade da sein darf. Und es war ein richtig großes Glück, dass ich da sein durfte. Und das Interview ging dann schneller vorbei als gedacht. Und dann wollte Jamie wieder nach Hause fliegen und hat angerufen bei Sky in England, gesagt, ich brauche einen früheren Flug. Dann haben die gesagt, ja, kannst schon haben, wir buchen schnell um, aber du musst halt irgendwie zum Flughafen kommen. Und dann guckt er mich so an. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, komm, steig ein. Und dann habe ich eben eine Stadtrundfahrt mit Jamie hier durch München gemacht, auf dem Weg zum Flughafen. Und er hat halt wirklich viele, viele spannende Sachen erzählt. Und unter anderem halt auch.
Ich hoffe, du hast das meiste auch verstanden.
Das wollte ich gerade sagen,
ja. Ich habe allgäuerisch geredet, er hat auch nicht alles verstanden.
Nein, aber was ich ja auch glaube, und da ist ja auch, da haben wir in der, im Rahmen der Hillsborough-Folge auch viel drüber gesprochen, unter anderem ja auch mit Raphael Honigstein, dass ja auch Liverpool ein ganz besonderer Verein ist, was so, ja, was auch Sachen abseits des Platzes angeht. Oder sagen wir mal so, das ist halt kein 1-0-Verein. Ne? Also du hast die Heisel-Katastrophe, du hast Hillsborough, du hast auch die großen Namen mit Kenny Dalglish und so weiter, die den jüngeren Spielern ja auch immer wieder vorgehalten wurden. Dann haben sie 2-1 mit diesem 5-4, wir haben es vorhin gesagt, haben sie den UEFA Cup gewonnen. Dieses 2005er Finale, das vielleicht für immer spektakulärste Champions League Finale, das es jemals gab oder geben wird. Und dann jetzt eben diese Liverpool, dieses neue Liverpool unter Jürgen Klopp. Im vorvergangenen Jahr gegen Real hat man ja auch nicht unter normalsten Umständen verloren. Was glaubst du denn, wie wichtig ist dieses 2005er Finale noch für die heutige Liverpool-Mannschaft?
Ich glaube, gut, dass du sagst, aber das kann jemand anders besser beantworten als ich. Ich habe Jamie genau danach nämlich noch gefragt. Das ist wirklich nicht abgesprochen, aber ich habe ihn gefragt, wie ist die Bedeutung einzuschätzen aufs heutige Liverpool?
Ja.
Und ich sag's mal so, groß.
The impact of 2005, I think it's huge on what the club is today. And maybe that moment is what reignites the club as well in terms of someone like Jürgen Klopp coming to the club, and that's what he can remember most, if you like. As it, you know, it gets further and further away now, the success of the 60s, 70s and 80s. So I'm sure that's a game even Jürgen Klopp will have watched and been impressed with. And maybe that, things like that and the history of the club bring him to the club. But I think what the club are doing now today and the players on the pitch, I don't think it has anything to do with Istanbul. This is just an unbelievable job and team from Jürgen Klopp and these players and the business around the club. I mean, compared to some clubs, I mean, the actual net spend is not even that high, really. They bought some big players, but in Van Dijk and Alisson, that was on the back of selling Coutinho for 140 million. So the business and job Klopp has done is just out of this world. And I can't take anyone from Istanbul can take no credit for that, as you know, at all. This is one of the best Liverpool teams we've ever seen and one of the best Liverpool managers we've ever seen.
Großes Lob. Großes Lob.
Ja, und auch Bescheidenheit, ne?
Out of this world.
Out of this world. Also, und no credit from us. Also, das ist schon interessant. Und ich finde es auch witzig, dass, ich muss zugeben, ich weiß gerade nicht aus dem Kopf, ob es Carragher oder Gerrard war. Ich glaube, es war Gerrard, der gesagt hat, dass das Team von 2001, wo sie den UEFA Cup gewonnen haben, dass sie das sogar als noch besser fanden als 2005. Aber tut ja auch nichts zur Sache. Aber ich finde es interessant, dass er jetzt nicht so, dass er jetzt nicht versucht, so eine Legendenbildung aufzubauen. Das hat man ja auch ganz oft, ne? Dass er dann derjenige ist, der vielleicht den Spielern in 30 Jahren vor Augen geführt wird, so nach dem Motto, guckt mal, wir haben damals und ihr müsst jetzt. Also das finde ich sehr sympathisch.
Bei all dem Trubel um das gesamte Liverpool, um die gesamte Mannschaft und um den Titel, wird eine Geschichte ganz häufig vergessen. Die ist aber wirklich extrem gut, wenn man es mit Liverpool hält. Denn es war ja so, dass die damals in der Premier League-Saison nur Fünfter geworden sind. Und der Fünfte wäre nicht für die Champions League qualifiziert gewesen.
Ja.
Und damals gab es das noch nicht, dass der Titelverteidiger automatisch dabei ist.
Ah.
Und auf Platz 4 war Everton.
Oh,
ausgerechnet
nein, der
Everton.
Feind.
Natürlich der Feind aus der gleichen Stadt.
Ja.
Und jetzt ist es natürlich so, dass Everton immer gegen Liverpool ist. Ist ja logisch. Aber vor diesem Finale waren sie es erst recht, weil wer weiß schon, was die UEFA dann vorhat, wenn Liverpool erstmal Titelverteidiger ist, ob die dann eventuell Everton den Startplatz wegnehmen.
Ja.
Und dann gab es eben diese Riesenparty in Liverpool. Es war 1 Million Leute auf der Straße, die Liverpooler Fanshops hatten geschlossen, weil die sogar alle mitfeiern wollten. Die gesamten Mitarbeiter haben gesagt, die Schals könnt ihr was anders wieder kaufen und so. Aber, und jetzt habe ich noch ein kleines Schmankerl für euch. Ich habe eine gute Bekannte, die in Liverpool wohnt, aber sie ist ein riesen Everton-Fan. Die gesamte Familie, komplett in blau gekleidet.
Okay.
Immer. Und was macht man jetzt also, wenn 1 Million Liverpool-Fans auf der Straße ist, an so einem Tag? Und dann habe ich ihr vor ein paar Tagen geschrieben und gesagt, du, was war denn da los an dem Tag? Und das ist die Antwort.
Most Evertonians hate Liverpool. And if you don't hate them, you strongly, strongly dislike them. No one likes Liverpool. I wouldn't go into town on that day. I wouldn't go out shopping or anything. Or I didn't want to be there. I didn't want to see it. And yeah, it was crap because obviously it just, because of how well we'd done that season, and they had to sort of like just shit all over us basically. That was pretty shit. Obviously, when you think they were 3-0 down, you didn't think they could do it. And they went and did that. And it was like just completely ruined everything that we were like celebrating about. They went and just fucked us over, basically. So obviously, none of us want to be in the city celebrating when they're all having a great time, because it's just, it's a bit of a bitter pill to swallow. But yeah, that's what I remember of it. And I just really hate them. Like, massively hate them.
Ja, sympathisch.
Also sehr viel Fuck, sehr viel Hate. Aber man muss ja auch sagen, Ende gut, alles gut. Ne? Also Everton durfte als Vierter nächstes Jahr dann, waren sie für die Champions League spielberechtigt, denn Liverpool hast du...
Genau, Liverpool durfte dann die Qualifikation spielen, da hat die UEFA so eine Sonderregelung dann gemacht. Ja, inzwischen ist das alles nicht mehr so ein Problem. Aber ja. Naja, was sie auch noch gesagt hat, ganz kurz nebenbei... Ja. Der Trainer von Everton ist gerade Carlo Ancelotti, der damals Milan-Trainer war.
Geil, aber das sind so Geschichten, ich hasse ja diesen Satz, solche Geschichten schreibt nur der Fußball, aber das finde ich sehr, sehr schön. Ja, also ich glaube, wir haben alles beleuchtet, wir haben dank Mario jetzt sogar noch mehr beleuchtet, als ich gedacht hätte, ehrlich gesagt. Jetzt haben wir auch die Everton-Meinung gehört, zu Liverpool beziehungsweise zu dem Tag der Feierlichkeiten. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Mario. Ich hoffe, deine Premierensendung hat dir auch Spaß gemacht.
Ja, sehr. Vielen Dank.
Ja, wir sagen oder Good Job. Ich sag danke für die.
Du hast große Namen rangeholt und
ja, Jamie
uns
Carragher,
mit
Martin Tyler.
Schönen Geschichten hier verzaubert.
Ich hoffe, auch wenn ihr die Folge nicht hört, vielen vielen Dank fürs Mitmachen. Vielen Dank euch zu Hause fürs Zuhören. Natürlich nächste Woche haben wir, Hans hat's am Anfang schon gesagt. Der große Mai, der Mai der Entscheidung. Nächste Woche haben wir...
Der Mai Tai.
Der Mai, oh Gott. Ja, nächste Woche haben wir das nächste große Thema, auf das wir uns schon sehr freuen. Was genau es sein wird, verraten wir in den nächsten Tagen auf unseren Social-Media-Kanälen Nachholspiel, beziehungsweise bei Twitter heißen wir nachholspiel.de. Wenn ihr Fragen habt an Mario, warum der diese ganzen Leute kennt, oder weitere Themenvorschläge habt, immer mal wieder gerne an nachholspiel@gmail.com. In diesem Sinne, danke Mario, ich habe schon gesagt, danke Hans. Es hat viel Spaß gemacht, nochmal in diese verrückten 120 Minuten und dank Elfmeterschießen wahrscheinlich 130, 140, 150 Minuten einzutauchen. Ja, und wie gesagt, Franz Beckenbauer hat es vorher gewusst, wenn da jetzt nicht ein Wunder passiert.
Die Milanesen, ja.
Und es passierte. Deswegen können wir wieder nur sagen, jetzt auch zum Abschluss, Fußball ist Geschichte und deshalb reden wir drüber. Dankeschön.
Dankeschön, tschüss. Mario, du musst tschüss sagen.
Oh, ciao, bis nächste Woche natürlich.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.